Herzlich willkommen zur 842. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpod ist in Japan unterwegs und spricht dort über den Film Godzilla Minus One. Mit mir hier unser Pilot, das ist Robert Krüger.
Hi.
Hi.
Ja, ist japanisch. Heißt ja, glaube ich.
Ach so, echt?
Ja.
Schon wieder was gelernt. Und der Kaiser heute Abend, Christoph Perner.
Guten Abend. Der Kaiser? Kommt doch gar nicht vor, oder?
Nee, kommt nicht vor.
Kommt doch in Japan selten vor.
Ach, das war doch damals Hirohito. Das war der nicht Kriegsverbrecher und so? Das soll doch gar nicht sein.
Nein. Dann bist du das. Egal.
Nicht irgendein anderer.
Das schuppige Monster.
Das schuppige Monster, das passt, ja.
Gut. Aber jetzt bist du doch jetzt. Wenn der Christoph nicht macht, mach ich's also. Und ja. Das schuppige Monster in unserer Runde, Stefan Giesberg.
Auch das passt.
Sehr schön. Das war nicht ganz authentisch, aber hinreichend scary.
Aber schuppig. Ach ja.
Ja. Du hast uns einen Monsterfilm, ein Kaiju-Movie ins Körbchen gelegt. Den 37. Godzilla-Film. Godzilla Minus One,
Stefan. 37.
Ja, den 37.
Was du wohl weißt.
Worum ging's?
Ja, Godzilla greift Japan an und sie versuchen zu verteidigen. Vielleicht
Danke, weiter.
Vielleicht sage ich noch zwei Sätze mehr dazu.
Worum geht es wirklich, würde Daniel sagen.
Also, oder das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Echt? Fandst du so subtil? Ich nicht.
Nee, aber so. Ja, egal, reden wir gleich drüber. Mhm. Also, wir haben, es geht, und der zentrale Person ist ein Pilot, der irgendwie zu einer Kamikaze-Einheit gehört und dann wegen, ihr hört die Anführungsstriche, Schäden am Flugzeug leider irgendwo zwischenlanden muss. Und auf dieser Insel oder was, auf diesem Flughafen, wo er zwischenlandet, taucht dann plötzlich Godzilla auf dem Meer auf und verschnabuliert seine Kollegen. Und als er dann zurückkehrt und naja, der Krieg ist verloren und er wird auch nicht sehr freundlich aufgenommen von seinen Nachbarn, irgendwie Familie ist tot und dann kommt es dazu, also lernt er noch eine Frau kennen und dann kommt es aber dazu, dass Godzilla irgendwann Tokio attackiert und sie sich alle zusammentun müssen, um es zu verteidigen. Und ja, er hat die Chance, ein Held zu sein.
Ja.
Ja, wie fandet ihr das?
Und worum geht's wirklich? Oder wie fanden wir das? Christoph, du hast den Hass in dir, komm, lass mal raus.
Ach, was heißt Hass? Also, das ist einfach nicht mein Film. Auf so vielen Ebenen ist das nicht mein Film gewesen. Ich kam mit dem Pacing überhaupt nicht zurecht. Ich fand ihn wirklich öde. Ich fand ihn gar nicht subtil. Ja, es geht um die Atombombe. Das war mir, ich glaube, das ist der zweite Godzilla-Film, den ich erst gesehen habe. Der andere war dieser von diesem amerikanischen Deutschen. Der ist natürlich sehr unjapanisch. Was ich nicht wusste, was ich glaube, Christiane hat es uns neulich gesagt, dass es bei Godzilla halt um die Verarbeitung mit der Atombombe geht.
Das hatte ich auch im Hinterkopf und man hat ja auch jede zweite Action-Einstellung halt, war halt irgendwie eine Atomexplosion, oder?
Gefühlt. Genau, das war in dem Emmerich-Film kam das nicht rüber, fand ich. Hier war es halt sehr wenig subtil. Also es war halt, ja, natürlich, also sie haben ja im Endeffekt Atompilze gezeigt. Also.
Ja.
In aber einer Tour.
Godzilla steht doch auch in der Historie so für alles, was Japan so bedroht. Also klar, für die Atombombe, aber eben auch Tsunamis und Erdbeben und also Katastrophen als solche, die Japan überwinden muss. So.
Ja, und die halt übergroß sind, die man eigentlich nicht überwinden kann und so, gell?
Genau.
Den man ausgeliefert ist.
Und dann ist es auch hier wieder so, vor allen Dingen muss Japan das Thema muss technologisch überwunden werden. Das muss wegtechnologisiert werden.
Mhm. Ja, und die aber Lösung, schon auch mit Heldenmut, gell?
Mit Heldenmut, aber auch ganz viel mit Technologie, weil man muss man muss das Viech nicht einfach nur irgendwie mit noch größeren Kanonen beschießen, sondern muss sich da wirklich einen sehr elaborierten Plan ausdenken, wie das Viech zu vernichten ist. Den wir jetzt natürlich nicht spoilern können.
Ja. Ja, und dann aber auch nicht kohärent. Also so einerseits so Heldenmut, Heldenmut, Heldenmut und dann andererseits, ja, aber du darfst nicht sterben wegen deines Kindes oder Adoptivkindes. Kriegt er da dauernd von Leuten gesagt so, ja, aber mach keine Dummheiten, opfer dich nicht. Sagst du zu einem Kamikaze-Piloten, ja, also ja, alles klar.
Zu einem rückgekehrten Kamikaze-Piloten.
Ja, aber von Leuten in einer Zeit gesagt, also von halt japanischen Militärs der Zweiten Weltkriegszeiten, da wäre niemand auf die Idee gekommen, dem zu sagen, so, du darfst dich nicht opfern für Japan. Ja, das war völlig absurd, dass die dem sagen, ja, du musst aber für dein Kind noch überleben und so. Also es war, fand ich sehr, sehr unjapanisch und überhaupt nicht zu der Zeit passend und auch überhaupt nicht zur Geschichte passend, weil er sollte sich ja eigentlich schon opfern.
Der andere Typ ist ja dann auch geläutert gewesen, der Mechaniker. Und das ist auch so, das war auch so nach Hause telegrafiert, ne? Also man sah das ja kommen, bevor das alles, bevor der Showdown losging, wusste man, wie es ausgehen würde. Man wusste nicht, wie das mit Godzilla jetzt genau endet, aber wie es mit ihm endet und mit seinem Plan sozusagen und dem, das hat diese Szene mit dem Mechaniker vorher ja alles verraten. Mhm. Das fand ich anstrengend. Weil am Ende wird es dann so hingestellt, auch wie lange das braucht, bis die Figuren, die da in der Szene dann sind, realisieren, was jetzt wirklich passiert ist und nicht das, was wir denken sollen, was passiert ist. Da aber wir denken das gar
Minuten
nicht.
Minutenlang werden weil wir die Augen aufgerissen.
Ja, genau, weil wir die Szenen vorher mit dem Mechaniker gesehen haben und wenn wir nicht völlig verblödet sind, dann wissen wir, was alles nicht passiert ist, was wir denken sollen, dass passiert ist. Und das fand ich ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten muss ich sagen, ich mochte den Film, glaube ich, mehr als du. Ich fand das, vor dem Pacing hast du mich ja glücklicherweise gewarnt. Wir haben uns ja am Tag, bevor ich ihn geschaut habe, getroffen und du hattest mir so ein bisschen durchblicken lassen, wie du da am Hadern bist mit der Langsamkeit und so weiter.
Es wurde dann ja ein bisschen besser, als dann Godzilla nach Tokio kam.
Du warst noch nicht fertig, als wir uns gesehen haben.
Nee, da hatte ich die Hälfte gesehen oder so. Und das war ja wirklich so Jammern in Ruinen. Stundenlang gefühlt. Also
das Film, ja. Habt ihr das Gejammere, habt ihr es auf Deutsch oder auf Japanisch geschaut?
Ich habe es zum Teil auf Skip, Skip, Skip geschaut.
Welche Sprache wäre denn gekommen, wenn du langsam geschaut hättest?
In der Regel Deutsch. Ich habe es auch mal auf Japanisch, aber ich habe gemerkt, dass es mir auf Japanisch auch keinen Spaß macht. Ich meine, ja, das Japanisch ist offensichtlich nicht so gut übersetzbar oder synchronisierbar. Deswegen wird es immer irgendwie komisch, klingt irgendwie seltsam und artifiziell. Aber Japanisch klingt meinen Ohren auch komisch, also von daher, das spielt jetzt für mich keine Rolle.
Und ich bin komplett auf Japanisch geguckt.
Oh. Und die überspielen ja auch so komisch. Das ist halt, ja, was heißt komisch? Ungewohnt für uns. Das ist halt nicht meine, ist halt japanisches Kino, ne? Das ist einfach nicht, ich werde da nicht warm mit. Dieses einerseits so ein langsames Pacing und andererseits dann so krasses Überspielen. Komisch irgendwie.
Ja, manche Szenen, vor allen Dingen diese Crew auf dem Schiff, also sowohl am Anfang da auf dem kleinen Minensuchboot als auch später auf den großen Schiffen. Manche von denen sind immer so ticken drüber, so irgendwie.
Die Augen so extrem aufgerissen.
Ja, genau. Und das,
und so,
das
ist auch. Dass nicht Louis Dufiné-Töne machen, ist auch alles. Also,
das ist immer, man hat dann so das Gefühl, das ist doch, der Film meint das doch alles ernst. Warum macht er immer so Comedy-Augengesichter? Ja. So, ja. Schwierig. Und halt sehr Pathos-schwanger, also dieser Wahnsinn. Japanische Pathos ist halt anders als der amerikanische, den wir so üblicherweise gewohnt sind, aber du kannst halt trotzdem nicht anders als das entsprechend zur Kenntnis zu nehmen und irgendwie befremdlich zu finden, zumindest geht mir das so. Ja. Und dann war der halt auch optisch an manchen Stellen ein bisschen seltsam. Ich hatte den irgendwie so abgespeichert als voll die aufwendige Produktion, muss voll geil aussehen und so weiter. Und ich fand der Godzilla selber und wie er da so unter Wasser ist und so, ich fand ihn sehr, sehr gut aus. Ich fand, er sah so aus, wie er aussehen muss. Aber gleich am Anfang auf dieser Insel, wo er da landet, wo das Viech zum ersten Mal kommt, wo es auch noch viel kleiner ist. Es wird dann irgendwie wohl offensichtlich noch größer durch Atomtests und so, was ja auch irgendwie lustig ist. Als der da kam, noch bevor der kam, laufen so ein paar Leute irgendwie vor so Flugzeugen ins Bild und du sahst so A, Studiolicht, B, Greenscreen, so das sprang einen alles so an und da war der Film noch nicht mal 5 Minuten alt. Und da war ich schon so, oh, warum sieht denn das so scheiße aus? Mit dem Godzilla konnte ich irgendwie arbeiten, aber
wie der Godzilla diese U-Bahn oder was das ist, durch die Gegend trägt und diese Frau da drin hängt, das sah aus wie aus einem, was weiß ich, 40ern oder 50ern.
Wieso beißt der ausgerechnet in den U-Bahn-Wagen, wo sie drin sitzt? Wieso interessiert der sich immer für die kleinen Ameisen da unten, statt die Häuser zu zerkloppen? Wieso weiß der, wo, in welchem U-Bahn-Wagen sie sitzt? Und wieso fällt sie dann ins Wasser aus und steht eine Minute später vollkommen getrocknet und mit Haaren frisiert neben ihm in der Straße? Warum passieren alles so unsinnige Dinge in diesem Film? Und warum sehen die Panzer aus, als wären sie aus Pappe?
Warum sieht alles aus, als sei es aus dem Computer? Ja. Dieses unerträgliche Wasser. Also, da habe ich einen Föhn gekriegt. Und deswegen dieser Godzilla, ich konnte ja überhaupt nicht hingucken. Der kam aus dem Wasser raus und so, oh Gott, sieht das Wasser scheiße aus. Oh Gott, sieht das Wasser. Warum ist das jetzt explodiert? Oh ja, das ist ja auch so eine Echse. Ah ja, komisch. Also, oh, das fand ich richtig, das so schlechte CGI, das hatten wir lang nicht mehr.
Ja, und dann sind sie ja also für irgendwas nominiert, das verstehe ich nicht. War nicht für einen Oscar nominiert, oder haben sie sogar einen Oscar
gewonnen? Die haben gewonnen, oder? Ja.
Stimmt.
Für was denn bitte? Ich verstehe das nicht.
Special Effect? Ich weiß nicht. Ich guck mal nach.
Ja doch, den haben sie für Best Achievement in Visual Effects gewonnen, ja.
Verstehe ich nicht.
Visual Effects, das sind
also echte gebaute Dinger, oder?
Ich meine auch.
Bin ich jetzt gerade nicht sicher, die verwechsel ich auch immer.
Ja, es sah zum Teil auch nach Modellen aus.
Naja, jedenfalls.
Aber es sah aber auch viel einfach nach Kulisse aus. Also diese vom Orlok zerstörte Stadt, in der die da ewig lang rumhängen.
Oh nein, 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 nein. Visual Effects sind
ist Computer?
Digitale Effekte in Filmen und Videos, die in der Postproduktion realisiert werden. Das ist nichts Gebautes, das ist am Computer.
Erstaunlich. Aber zum Teil, also es sah halt einfach nach Kulisse aus. Sie saßen da in diesen Ruinen und waren depressiv und man hat halt, ja, es sah halt aus wie in Squid Game oder keine Ahnung. Das war doch nicht überzeugend.
Ja, und ich verstehe irgendwie dieses Konzept von, also der Typ hat Survivor's Guilt und dann irgendwie trägt er da diese Scham mit sich rum, die Trauer über die toten Eltern und überhaupt über all die ganzen Leute, die da rechts und links überall alle tot sind.
So what?
Hat die Schande, nee, ich fand das an sich ja so interessant aufgebaut. Ich dachte am Anfang, kam ich erstmal nicht so richtig damit klar, weil ich dachte, okay, ich bin im Godzilla-Film, jetzt bin ich irgendwie in so einem Japan verarbeitetes Kriegstrauma-Film. Dann übernimmt er Verantwortung für Frau und Kind, aber auch nicht so richtig irgendwie und ich habe da auch keinen Zugang zu ihm und seiner Gefühlswelt gefunden, wenn vielleicht oh, muss man da
zu deren Beziehung auch nicht so richtig,
richtig, ja,
ja,
vielleicht muss man die da aber die japanische
so gegenseitig, aber so richtig eine Liebesbeziehung war das nicht so irgendwie.
Nee, gut, komisch. Das wurde glaube ich gar nicht so, also
naja, sie hätten gerne,
schien es überhaupt nicht,
hätten gerne, ja, eine, oder?
Doch, ja. War schon, fand ich schon, als er dann das Bild von ihr so in sein Cockpit steckt und so. Das
ja, da dann irgendwann, als sie dann weg ist, ja, aber.
Aber dass die dann die ganze Zeit es nicht gebacken kriegen, obwohl sie zusammen ein Kind aufziehen, also.
Ja gut, vielleicht muss man da wirklich die japanische Gesellschaft mehr verstehen, als wir das tun. Mhm. Aber da hat mir so der Zugang gefehlt und dann, dann wird uns erklärt irgendwie, dass der Film, also dass natürlich, dass die japanische Gesellschaft zu Kriegszeiten sozusagen das einzelne Menschenleben nicht so wahnsinnig hochgeschätzt hat mit diesen Kamikaze-Piloten, von denen er einer war und. Aber das wird uns dann auch so mit dem Holzhammer reingedroschen in so einer Rede, die da gehalten wird, wo du dann auch so denkst, so ja, hier folgendes Trauma bearbeitet dieser Film jetzt übrigens, zuhören hier, Achtung, der General redet und dann Schlüsselszene jetzt hier mitschreiben. Und ja. Ich fand es interessant, so dieses Nachkriegsjapan, auch wie diese Nachbarin ihn gleich begrüßt hat, so, du warst doch bei der Kamikaze-Einheit, du, und dann schmeißt sie ihm gleich irgendwas an den Kopf und so, so Schande, statt sie irgendwie sich freut, dass wenigstens mal einer überlebt hat, den sie persönlich kannte. Offensichtlich auch da verstehen wir nicht, weil wir nicht in dieser Gesellschaft sind, waren, wie auch immer. Das, also ich fand das sehr befremdlich, wie die ihn begrüßt hat.
By the way, ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass das mit diesen Kamikaze gar nicht so bekannt war.
Das schien in diesem Film, schien das alle zu wissen, ne? Und er hat es bereitwillig immer allen erzählt.
Ja.
Ich auch dachte, warum erzählst du das allen, wenn das so ein Trauma ist? Aber gut. Und am Schluss dann die Action, ich meine, das war dann irgendwie, da war dann mächtig was los auf dem Bildschirm, aber auch wieder total sinnlos. Also ich meine, die haben dann so einen Plan mit den Schiffen, ich will jetzt nicht in das Detail gehen, weil wir nicht alles spoilern wollen, aber Godzilla spielt schon auch mit, ne? Er bleibt dann da so stehen und steht da so rum und die Schiffe machen, was sie so machen sollen und er steht da so rum. Die ganze Zeit vorher rennt er durch die Gegend, trampelt alles platt und jetzt steht er da, damit der Plan funktionieren kann. What? Das ist auch für so ein Showdown, das hat irgendwie, ich weiß nicht, es waren immer so Sachen drin, die einen ärgern.
Ja.
Tja. Und alle sagen, der sei so toll. Sei einer der besten Godzilla-Filme aller Zeiten.
Ja, das ist auch mein größtes Problem. Ich bin mit der Intention reingegangen, so, wow, jetzt sehe ich quasi das war's.
Den ultimativen Godzilla-Film.
Ich habe, glaube ich, vorher auch noch keinen oder vielleicht einen oder so gesehen.
Ja, diesen Emmerich-Film haben wir halt gesehen, oder?
Ja, vermutlich. Und weißt du, so, ich gucke einen, wo das Thema richtig aufgebaut wird, was geil aussieht, weil es ist ein Film aus von 23, da wird doch irgendjemand schon CGI können. Die haben ja einen Oscar dafür gewonnen. Das heißt, sieht richtig, richtig gut aus. Und Godzilla wird gut aussehen und der wird richtig böse sein und am Schluss gewinnen sie alle und ja, das wird famos. Und dann gucke ich so ein Überlebensschulddrama.
Also das mit der ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich einfach nur so ein Monsterfilm gesehen hätte, wie von Emmerich damals. Weil da sind wir halt mittlerweile weiter und ja, und wir wissen halt auch, dass das halt schon metaphorisch zu sehen ist. Aber das hat er mir nicht so erzählt, wie ich das, keine Ahnung. Also das habe ich einfach nicht gekauft. Ja, natürlich sehe ich die Metaphorik. Das ist ja, das machen sie mit dem Holzhammer, aber das zündet halt nicht. Ja, und diese persönliche Schuldsache, das ist halt schon auch großer Käse.
Okay.
Nicht mein Film. Einfach nicht mein Film.
Ich werde jetzt trotzdem dieses Godzilla-Meme rezitieren. Den schlechten Godzilla-Witz, den jeder schon kennt. Jetzt trotzdem nochmal erzählen, weil es einfach sein muss.
Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt.
Also, wenn man Godzilla rückwärts anguckt, ja, dann geht es um eine gütige Echse, die hilft, Tokio wieder aufzubauen und dann einen Moonwalk ins Meer macht. So ist es.
Ja, das gibt's auch so ähnlich auch mit dem Hochzeitsfilm, oder?
Bestimmt.
Ja. Wo man sich trifft, dann fröhlich auseinandergeht und am Schluss sich mit seinen Jungs besäuft.
Ja.
Irgendwie.
Ach, so. Auch wie der Godzilla sich bewegt hat, das sah doch. Oh, naja.
Es sah aus wie.
Ich glaube, das sind aber
auch 40er Jahre oder so.
Ja, es sind Referenzen auf alte.
Ich glaube auch,
dass das der muss, das muss, ja. Der muss so sich bewegen, weil der sich halt damals in den 50ern so bewegt hat.
Genau, vielleicht sind wir auch einfach die falschen Zuschauer.
Das also, glaube ich auch, ja.
Die eben nicht die Begeisterung dafür teilen können, weil sie nicht schon 37 oder wie viel gibt's doch, 37 oder 20 von denen gesehen haben, um einfach so dieses komplett Gefühl.
Ja, das waren wahrscheinlich Zitate. Also auch wie sie da in dieser halb zerrissenen U-Bahn hängt an diesem Dings, das kam ja auch wie ein Zitat vor.
Von Spider-Man, oder?
Ja, auch von Spider-Man, aber vielleicht ist bei Spider-Man ist es auch ein Zitat möglicherweise.
Das kann gut sein, ja, stimmt.
Stimmt, an Spider-Man hat es mich auch erinnert.
Ja, aber ich meine, Stefan, wir haben mit Ray Harryhausen im Kino gesessen. Also von daher, eigentlich müssten wir für diese Art von Monster, was irgendwie so handanimiert rumläuft, was übrig haben, aber irgendwie dann doch nicht.
Ja.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das ein Film, bei dem man als Mann auch weinen kann? Stelle ich mich jetzt bei jedem Film die Frage.
Kommen wir nachher noch zu.
Ja.
Also ich habe nicht geweint, um das gleich
vorzunehmen. Nee, ich auch nicht.
Ich habe meiner verlorenen Lebenszeit nachgeweint, weil ich mich über die, also die CGI, das hat mich wieder so abgefuckt.
Ja doch, aber bei dem Finale hätten wir weinen können, weil der Twist am Ende, kann man schon weinen als Mann. Also
ja, aber den hat's doch auch vor einer halbe Stunde vorher schon hintelegrafiert gehabt, oder?
Ja, ja. Aber also hingefuschelt wäre der Film schon gegangen.
Na gut.
Na gut, machen wir Punkte dran.
Genau. Ich gebe 4,5 Punkte. Und das sind keine Jan-Punkte. Unter Durchschnitt. Das ist, also meins war es nett. Und diesen Oscar für visuelle Effekte?
Das verstehe ich nicht.
Den sollen sie bitte zurückschicken. Da kann man sich schämen.
Er hat mich jetzt runtergequatscht. Ich gehe jetzt noch 5,5. Ich wollte
mit was wärst denn du? Du wärst mit 7?
Ich wäre so mit 7 reingekommen, ja.
Dann gibt doch 7, mein Gott. Gibt doch 7. Also
nee, ich finde jetzt auch nicht mehr viel. dann mache ich 6. Ich nehme jetzt 6. So, Punkt. Ja, weil im Endeffekt fand ich wahrscheinlich die erste Hälfte sogar ein bisschen besser noch. Man hätte sie mir anders verkaufen müssen. Egal, 6 Punkte. Christoph, was gibst du?
Es ist überhaupt nicht mein Film. Mir hat er überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe selten geht's mir in unseren Hauptfilmen so, dass ich mir denke, so eigentlich müssten wir den Film abbrechen. Es macht mir so wenig Spaß. Und dass ich auch mit Skip arbeite, mache ich einen Hauptfilm häufig nicht. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Deswegen, ich gebe da 2 Punkte. Das ist für mich, ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die den mögen. Ich bin absolut nicht die Zielgruppe. Mir gefällt er einfach nicht. Und mich hat er massiv gelangweilt.
Okay.
Hast du den am Stück geguckt, Chris, Stefan?
Ja.
Ja, ich auch.
Ich habe ja jetzt hier wieder Fernseh-Setup.
So, du hast auch übrigens noch nicht selber beantwortet, auf welche Sprache du geguckt hast.
Ich habe ihn so einen großen Teil auf Deutsch geguckt, fand es aber nervig, schreiig, wie die immer geredet haben, immer so drüber. Und dann habe ich so ein bisschen Japanisch geguckt, da waren sie ruhiger. Aber dann habe ich irgendwie vergessen, die Untertitel anzumachen und dann habe ich wieder auf Deutsch geschaltet, weil
das Problem mit dem Japanisch fand ich auch ist, wenn man sonst so mal so ein bisschen wegdriftet geistig und oder vielleicht mal kurz in der IMDb gucken muss, für was er die Oscars gekriegt hat oder sonst irgendwas macht oder einfach nur mal kurz runterguckt, weil man seine Kekse verloren hat oder irgendwas, dann ist man ja sofort komplett raus. Also du musst ja jederzeit hingucken und mitlesen.
Ja.
Und ich habe das aber trotzdem so, wie aus Gewohnheit, wenn du was auf Englisch guckst, hast du vielleicht auch die Untertitel mit an, weil die manchmal ein bisschen nuscheln. Aber wenn du da kurz nach deinen Chips greifst, dann kriegst du schon trotzdem noch mit, worum es geht. Und dann guckst du da einmal runter und dann denkst du dir, naja, habe ich ja verstanden. Nee, habe ich nicht verstanden. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Sondern 20 Sekunden zurückspulen, weil ja, ist halt doch anstrengender, wenn man so Sprachen, die man gar nicht spricht, mit Untertiteln guckt. Da muss man echt dran kleben.
Ja, das stimmt.
Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe die ganzen 2 Stunden irgendwas mit den Untertiteln geschaut.
Krass. Beeindruckend.
Fühlte sich irgendwie wie das Richtige an.
Ja, nee. Also ich glaube, ich war auch einfach zu faul. Als ich dann umgeschaltet habe, da war ich eh schon genervt. Dann diese vermeintlichen Tiefseefische. Also bitte, was war denn das?
Die mussten da immer auftauchen.
Ja, aber was war denn das? Und dann diese Mengen an Fischen, die plötzlich da rote Fische aus der Tiefsee. Warum solltest du in der Tiefsee rot sein? Was denn das? Das ist so ein Käse. Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist kein Licht, also warum Farbe? Aber ich bin nicht der Biologe hier.
Nee, aber der Trinker vom Dienst bist du und was gibt's bei dir?
Ich werde mir gleich, weil ich jetzt nichts Japanisches hier habe oder, oh doch, ich hatte sogar einen japanischen Whisky gehabt, aber ich hatte auch keine Lust, mir da groß Gedanken zu machen, weil ich mich ein bisschen geärgert habe. Aber ich habe während des Umzugs mal ein paar fast leere Flaschen nach vorne sortiert, so dass ich die jetzt schneller finde und da sind auch ein paar Flaschen Tonic aufgetaucht, die 1 bis 4 Jahre über dem Verfallsdatum sind.
Ich wusste es.
Und die jetzt einfach mal nach und nach
getrunken werden.
Durchverkostet werden. Ja, vielleicht, ich probiere immer erstmal ein bisschen und wenn die nichts sind, dann gibt's halt Gin Soda, aber ich gehe jetzt erstmal Eiswürfel holen und dann währenddessen könnt ihr mal kurz sagen, was ihr trinkt.
Also Gin Tonic trinkst du.
Ganz genau. Mit viel vielleicht. Gin aus München. Also ja, Gin trinke ich auf jeden Fall. Und dann mal gucken.
Gin mit Resten.
Ich habe auch nichts Japan. Doch, ich habe, mir fällt gerade ein, ich hätte doch was Japanisches gehabt. Aber ich habe mir auch, wie Stefan, so wie du, so mit ein bisschen Ärger im Bauch einfach keine Gedanken machen wollen, weil ich einfach den Film nicht ehren wollte.
Genau, genau das.
Und ich habe mir einfach einen Radler aufgemacht und ich habe es schon fast leer getrunken.
Ah, das ist die, das Getränk, was, wenn wir nicht bald weiterkommen, kalt wird.
Genau.
Im Vorgespräch, mein Getränk wird kalt. Also, was hast du denn, Tee? Ah, nee, warm. Sehr gut. Ja, dann, ich weiß nicht, ob das, also wenn wir das Konzept so haben, dass das richtige Getränk raussuchen bedeutet, den Film zu ehren, dann haben wir schon ganz, ganz oft ganz viel falsch gemacht. Von daher, ich verwehre mich gegen diese Lesart und habe deshalb was Japanisches, was ich schon ganz, ganz oft hier in der Sendung getrunken habe, nämlich meine Flasche 12-jährigen Hakushu Single Malt. Und ja, der ist aus Japan und deshalb wird er jetzt getrunken. Pur, wie sich das für Single Malts gehört.
Sehr gut.
Es ist erstaunlich hell, dieses Zeug. So. Ist auch so eine grüne Flasche. Wenn man es in der grünen Flasche anguckt, sieht es aus, als wäre es eine klare Flüssigkeit. Wenn man es dann eingießt ins Glas, merkt man, dass der hat schon so eine leichte Fassfarbe, aber in der grünen Flasche denkt man immer, hä, wieso ist denn der so durchsichtig? Riecht aber fantastisch. Also ich mag den sehr. So.
So. Ist er zurück. Unser nächstes Thema ist, glaube ich, schon
hört noch Gläser
Black Mirror,
klirren.
Oder?
Unser nächstes Thema ist tatsächlich schon Black Mirror, so ist es. Wir sind jetzt in, jetzt hilf mir, Staffel 5, glaube ich.
Kann das 5.1, glaube ich, ja.
5.1, genau. Striking Vipers heißt die Folge.
Mhm.
Und die Staffel hat auch nur 3 Folgen, also jetzt sind die irgendwie sehr kurz gerade, die Staffeln. Und ja, wer will zusammenfassen?
Kann ich gerne machen.
Hau rein.
Es geht um zwei alte Freunde aus so Studienzeiten, die früher Mitbewohner waren und immer gezockt haben, Konsole gezockt haben. Und zwar in erster Linie so ein Prügelspiel, so wie Street Fighter, was hier Striking Vipers heißt. Und dann gibt es einen Zeitsprung, irgendwie, ich glaube, 10 Jahre weiter oder sowas. Und der eine ist verheiratet und der andere ist immer noch so ein bisschen junggesellenmäßig unterwegs. Und der bringt dem verheirateten Freund eine neue Version des Spiels mit, die, wie wir das von Black Mirror kennen, mit so einem VR-Knopf an der Schläfe arbeitet, wo man eben
immer das
komplett
Gleiche, ne? Dann kriegen die wieder graue Augen.
Ja, genau. Womit man eben ins Spiel hineingezogen wird und so richtig VR-mäßig drin ist. Und so wie früher spielen sie wieder der eine Frau und gespielt von Mantis aus hier.
Oh ja, stimmt. Marvel.
Guardians, genau. Und der andere spielt einen jungen Mann und dann kloppen sie sich ein bisschen und stellen relativ schnell fest, dass wenn man eben so komplette VR-Dings hat, also so voll drin auch alles spürt und so, dann muss man sich ja nicht nur kloppen, sondern man könnte ja auch vögeln. Und
fantastisch, wie sie dieses Spiel zweckentfremden, einfach übereinander herfallen.
Und das machen sie dann. Und,
obwohl sie im Real Life beide nicht schwul sind, ne?
Ja, genau. Nicht nur einmal. Und sie treffen sich dann immer wieder und dann stellen sich natürlich genau diese Fragen. Sind wir denn schwul jetzt? Oder was ist denn hier los? Und was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Freundschaft und so weiter und so weiter?
Ja. Und mit der Beziehung oder Ehe von dem einen.
Auch das, ja.
Ja.
Ja, weil die Immersion eben so gut ist.
Die Immersion ist offensichtlich viel besser als The Real Thing. Das wird uns dann auch irgendwie erklärt. Oder zumindest sieht man das in seiner Reaktion, weil er dann plötzlich gar keinen Bock mehr auf seine Ehefrau, die da schon Lust drauf hätte.
Ja gut, aber es ist halt auch Pom Klementjew, mit der er da vögelt, gell? Also im Spiel. Na, die Mantis aus Guardians.
Ja.
Ist halt schon auch sehr hot, aber Aber so und seine Frau wird ja, na, seine Frau wird doch absichtlich so als unhot dargestellt. Also am Anfang ja schon und dann als Ehefrau wird sie doch so richtig langweilig mit so einer langweiligen Frisur und so langweiliger Kleidung. Das fand ich auch ein bisschen gemein, wie sie es da eben darstellen. Ja. So.
Okay, das jetzt. Ich muss noch mal ganz kurz auf meinen Tonic hier zurückkommen. Vielleicht ist das sogar japanisch. Das heißt Kyuso. Das ist ein Premium Tonic mit Yuzu Taste. Und es ist 2015 abgelaufen. Was soll passieren?
YOLO.
9 Jahre. Oh Mann. Ja, nee, aber das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum er, also, weiß nicht, das haben sie so ein bisschen im Subtext haben sie das schon erzählt, dass seine Frau einfach langweilig geworden ist, aber das ist natürlich Quatsch, also darum geht's ja nicht.
Das hab ich überhaupt nicht so verstanden.
Hast du nicht so verstanden?
Nee. Also jetzt, wo du sagst, so wenn ich so drüber nachdenke, ja, sie hatte jetzt nicht die heißesten Sachen an, aber
ich habe es auch nicht so verstanden.
Aber ich dachte so wie sie sich an ihn ran gedingst hat da im Bett oder so, dass ich dachte, ich glaube, ich hätte mitgemacht. Also von daher.
Wird sich geopfert, gell? Ja, einer muss ja.
Das habe ich nicht gesagt. Nee, also von daher, ich hatte es nicht so interpretiert. Aber ich jetzt, wo du sagst, so die Klamotten ja, die war halt nicht mehr das totte Girlie und es gibt ja auch einen so einen Absatz, wo sie darüber redet, dass irgendwie seit der Geburt ist ihr Körper nicht mehr der, der mal war und so und
das, obwohl, ja das, auch, Quatsch, das war ja Quatsch, also weil so rein objektiv war sie halt schon, also die war jetzt ja nicht irgendwie aus dem Leim gegangen in irgendeiner Form. Mal ganz abgesehen davon, dass das ja auch nicht unattraktiv sein muss, aber also das war einfach von ihr, nee, so aber gesagt.
Das ist ja nicht zu verleugnen, dass wenn man älter wird und ob die Geburt hin oder her oder einfach nur Alter, dass man irgendwann nicht mehr der ist, der man mal war, was so Hotness und Sexiness angeht, dass
also eine auf mich Ehe belasten das zu, kann. Ja.
Das kann man ja so als Thema nicht von der Hand wischen. Und ja, das wird ja hier auch einmal so angerissen. Gibt es eine so eine Szene, wo sie da sich drüber unterhalten, wo sie sich fragt, was los ist. Aber ja, und offensichtlich ist diese Immersion in diesem VR-Game halt so krass, dass er das dann vorzieht, aber ja dann auch merkt, dass das ein Problem für sein Realleben ist. Und dann wird halt wird das zunehmend zu dem Thema dieser
Folge. Genau, die Frage ist halt, warum zieht er das vor? Zieht er das halt vor, weil das eben Pom Klementjew ist oder weil das halt sein Freund eigentlich ist, gell? Also steht er auf diese, das ist ja im Endeffekt so eine Gender-Fluid-Geschichte. Der Freund von ihm, der eben mal Mann ist und mal Frau ist, halt so sehr im Extrem, wie das halt nur in so einer Black Mirror VR-Welt geht. Aber am Ende ist es ja das. Also wie...
Können wir da mal über das fast Ende reden, wo sie sich draußen treffen.
Mhm, klar.
Habt ihr den Eindruck, dass das Ergebnis, ich bleibe jetzt so ein bisschen bewusst ein bisschen vage, dass das Ergebnis, was sie haben, wirklich das ist, was sie beide empfunden haben? Ich hatte nämlich genau nicht den Eindruck.
Das wurde uns erzählt, so, ja.
Also ich habe das geglaubt. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ist das eine Metapher für so ein spätes Coming Out? Wo jemand irgendwie, also weißt du, so der hat verheiratet mit Kind in Wirklichkeit, aber vielleicht doch schwul und sich das nie klar gemacht oder nie verdrängt oder so. Mhm. Das wäre so die eine Lesart. Die andere ist es einfach nur eine Geschichte über Porn Addiction und wo kann uns Porn Addiction hinbringen, wenn die Technologie noch besser wird.
Vielleicht war es das mal, ja. Vielleicht erzählt es da heute mehr, als damals eigentlich gemeint war.
Oder ist irgendwie, also diese genderfluide Sache, von der du jetzt sprichst, darüber hatte ich selbst nicht nachgedacht, aber das wäre jetzt so auch noch eine dritte Variante, über die man
weil
sich fragen kann.
Es geht ja eigentlich nicht um Schwulsein, weil, also wenn ich mal das glaube, dass er nur auf die Figur steht und nicht auf den Freund, dann steht er ja nicht auf Männer. Also er steht ja auf keinen Mann, sondern er steht ja auf eine Frau, im Endeffekt eine Transfrau. Eigentlich nicht mal richtig, ja, weil der ja nicht komplett, wie heißt es, transitiert? Nee, keine Ahnung, mir fehlt das Verb. Sondern der ist ja nur manchmal Frau, also der ist ja tatsächlich genderfluid, gell?
Er steht ja auch nicht, es geht ja nicht um, also das würde ich gar nicht so sehen, weil er steht ja nicht auf irgendeinen Restmann. Oder es ist falsch formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht ja nur um den Sex. Und den Sex hat er mit einer vollkommen weiblichen.
Ist das so? Nee, aber das, ja. Nee, aber da ist
ja. Die haben ja keine Partnerschaft da drin.
Doch,
oder so.
Doch, haben sie ja schon. Weil der eine sagt ja, er hätte also der, der zur Frau immer wird,
ja,
der hat ja auch mit allen möglichen anderen Sex gehabt in dem Spiel, weil als er von dem von ihm eben nicht mehr konsultiert wurde.
bedient
und,
wurde.
Und genau, und da hat er ja gesagt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat für ihn, dass es eben nicht nur Sex war, dass es nicht egal war. Und klar, das hören wir nur von ihm, von seiner Seite.
Ja.
Aber wenn wir das mal abstrahieren auf die ganze Partnerschaft, ist es halt schon eine Partnerschaft, die beiden haben. Eine Sexpartnerschaft natürlich.
Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass sie eben ihre alte Freundschaft wieder haben aufleben lassen, dass sie sich einfach auch getroffen haben, dass sie dabei jedes Mal gevögelt haben, okay, aber sie haben ja, ja auch Zeit miteinander verbracht und auch geredet über
ja, ja, das stimmt.
Das Drumherum und so.
Lagen dann ja auch so romantisch rum und so, gell?
Wo seine Frau sagt so, oh, du musst ihn noch mal wieder treffen und ihr habt euch so lange nicht gesehen und das kann ja wohl nicht sein, dass ihr euch nur einmal im Jahr trefft und so. Naja, wir treffen uns einmal die Woche zum Podcasten, also.
Und die treffen sich einmal jeden Abend zum Vögeln.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, das habe ich so nicht gelesen.
Letzte Woche haben wir doch die neue PlayStation. Ah, egal, anderes Thema.
Wir hatten das so gelesen, dass die sich wirklich dann, also dass da drin nur der Sex regiert quasi. Weil die haben ja auch nie wieder irgendwie dieses Kämpfen. Es gibt einmal ganz kurz, probieren sie das am Anfang aus, bevor sie dann aufs Vögeln kommen. Und dann scheint es völlig vom Tisch zu sein.
Ja.
Dann geht's nur noch ums Vögeln da drin. Und
aber das ist ja auch nicht geil, wenn du dir da so ordentlich auf die Fresse ballerst und es dir richtig wehtut. Also bitte.
Ja, ich meine, wenn es eine richtige Beziehung in dem Sinne wäre, die der Beziehung, die er mit seiner Frau hat, irgendwie vorzuziehen wäre, so als ganzheitliche
Beziehung. Jetzt bin ich gespannt, wie du auf Prügeln kommst.
Nein, dann hätten sie ja vielleicht auch mal irgendein anderes Spiel ausprobiert, hätten mal irgendwas, was ja, Vögeln und irgendwas anderes noch machen. Aber sie haben sich da ausschließlich zum Vögeln getroffen. Und alles andere, sonst haben sie keinen Kontakt. Die sind auch nicht irgendwie mal zusammen in die Kneipe gegangen in real life und hätten wieder ihre Freundschaft in irgendeiner Form wieder belebt, obwohl es ja offensichtlich easy zu machen gewesen wäre, wenn man sich hätte treffen wollen, weil das, wenn einer den anderen angerufen, zum Essen eingeladen, also die Frau dann am Ende, dann ist der einfach da sofort. Aber das schienen sie alles nicht zu wollen. Also ich habe das nicht.
Ja, aber dann hätte man ja über den Elefant im Raum reden müssen, ja?
Ja, das haben sie versucht einmal in dem Ding. This is us gay now then, isn't it? Hat er irgendwie gesagt, aber der andere hat es dann gleich verneint. Ja,
ich fand die ganze, sagen,
ist, um mal auf die Frage zu kommen, wie wir das fanden, ich fand das awkward as fuck, diese ganze,
ja,
diese ganze Folge. Ich saß da vor meinem Fernseher und dachte, das ist alles so unangenehm anzuschauen, ich möchte das nicht.
Hoffentlich kommt keiner rein und fragt, was ich da gucke.
Ja, nicht nur, also ich meine, nee, gar nicht, weil ich meine.
Es sah ja völlig harmlos aus, weiß ja keiner.
Es sah ja völlig harmlos aus, genau. Und nee, das nicht. Es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass das Gay Sex irgendwie, dass ich das nicht gern anschauen möchte oder sowas. Die Frage stellte sich ja gar nicht, weil es war kein Gay Sex in dem Sinne zu sehen, der war ja nur in unserem Kopf. Aber trotzdem, die Situation, wenn die dann so umeinander rum stolziert sind, da bei diesem einen Abendessen und so, und das hat mich ganz falsch irgendwie, ich mochte diese Folge nicht. Und wie sie dann ihn da zum Essen einlädt nach einem Jahr irgendwie, um diese Eskalationssituation herbeizuführen, das war schon ein bisschen konstruiert, oder? So für die Geschichte.
Ja.
War ich ein bisschen anstrengend. Wie fandet ihr die denn?
Naja, aber also sie hat ja nur gemerkt, dass er keinen Kontakt zu seinem besten Freund hat, wo sie einfach schön fände, wenn die beiden wieder Kontakt hätten. Und dieses Jahr können sie keine große Party schmeißen, weil sie hochschwanger ist. Und warum und
deshalb
dann
serviert sie Tiramisu zum Essen.
Mhm. Ja, das habe ich gedacht. So, oh Gott, Mädchen.
Nee, oh Gott, Drehbuchautor.
Schön,
schreibt so eine Scheiße.
Genau. Schönes Tiramisu mit einem Schnabbes drin. Naja, gut. Aber sie lädt ihn halt einfach ein, so nach dem Motto, Mensch, wir können nicht alle Freunde einladen und dann laden wir doch die Person ein, die dir am wichtigsten ist.
Die am wichtigsten ist der eine Typ, den du seit einem Jahr nicht gesehen hast. Der ist offensichtlich im letzten Jahr am wichtigsten gewesen. So.
Naja, das ist halt sein alter bester Freund.
Ja,
ja, also, okay, der hat dann offensichtlich ein ziemlich trauriges Leben, wenn es in diesem einen Jahr nicht irgendeinen gab, auf den sie kommt, wo sie sich denkt, der ist in seinem Leben irgendwie gerade wichtiger als irgend so ein Typ, den er seit einem Jahr nicht gesehen hat, der vielleicht früher mal wichtig war.
Genau der Punkt.
Ja. Weiß ich nicht. Also wenn meine Frau jetzt irgendeinen Kumpel von mir einlädt, den ich seit Jahren nicht gesehen habe, der mir früher mal wichtig war, als ich irgendwie 20 war, und dafür alle anderen wichtigen Leute nicht einlädt, die mir aktuell im Leben wichtig sind, weiß ich nicht, ob ich das so geil fände. Weiß ich nicht. Ja.
Dazu habe ich eine Geschichte, die ich euch nachher mal erzählen muss.
Okay.
Okay. Meine Frau macht sowas.
Okay.
ja. Nee, ich habe das gekauft und ich habe auch sonst die Geschichte gekauft. Ja, klar ist die awkward und schmerzhaft, aber ich finde, die stellt schon interessante Fragen und gerade eben solche Fragen danach, was macht das mit deiner sexuellen Identität oder Identifizierung, wenn du auf jemanden stehst, sexuell, von dem du es dir nicht mal richtig leicht fällt zu sagen, ist das ein Mann oder ist das eine Frau? So, ja, das ist ja das, was sich viele Leute fragen. So, wie ist das, wenn ich auf eine Transfrau stehe? Bin ich dann schwul? Ja, was natürlich Käse ist, aber was schon ein naheliegender Gedanke ist. Und da gibt der Film hier nicht wahnsinnig viel Antworten, aber er gibt einige Möglichkeiten oder Anstupsungen, darüber nachzudenken. Und das fand ich cool. Also mir hat's gefallen.
Ja, mich hat er auch sehr gefangen. Auch wenn die Prämisse und die Erzählung unangenehm war.
Und er sich's manchmal dann auch zu leicht macht, muss man schon auch sagen.
Ja. Aber gerade diese Frage, die du gerade gestellt hast, ich finde die gerade die verhandelte Film oder diese Kurzserienepisode gar nicht. Also wir sehen das ja aus der Perspektive von dem, der in die virtuelle Realität geht und eine Frau vögelt dort. Klar, da steckt ein Mann dahinter, aber so rein auf der ersten optischen Ebene ist das von oben bis unten eine Frau. Und
ja, die andere auch, wenn du eine Transfrau vögelst. Ist genauso.
Nein, aber aber es ist für ihn ja keine Umstellung in dem Sinne. Klar, Trans, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, aber hatte mich zum Anfang zum Beispiel gefragt, wie ist es für den anderen? Der andere ist in seinem Leben ja bisher auch hetero gewesen und hat die ganze Zeit mit Frauen was gehabt. Das sehen wir ja auch, wird uns ja auch gezeigt. Und dann geht der da rein und vögelt mit seinem besten Kumpel. Er ist dann in dem Körper der Frau und vögelt jetzt zum ersten Mal in seinem Leben Männer. Für den ist die Umstellung ja viel, also für den ist ja alles anders plötzlich und alles neu. Aber die Perspektive wird überhaupt nicht beleuchtet. Also das ist irgendwie, der darf das auch nicht nennenswert kommentieren in der Folge und so. Und ich, da hätte ich eigentlich viel mehr Fragen gehabt und darum kümmert sich die Folge gar nicht.
Der ist halt nicht der Protagonist. Und ich habe das für mich so erklärt, ja, der ist da einfach, was die Eigensicht und die Eigendefinition angeht, in irgendeiner Form schon weiter, weil er das eben einfach annehmen kann, zu sagen kann, ja, okay, ich bin jetzt eine Frau und ich lasse mich durchnehmen. Also das war so, ja, halt sowas Genderfluides, gell?
Ja, aber genau, und der ist ja im Grunde in deiner Lesart die Transperson. Und die Perspektive hätte mich zwischendrin mehr interessiert.
Klar, wäre die interessant gewesen, ja.
Aber die wurde gar nicht aufgemacht, die Geschichte.
Ja. Ja, nee, weil es eben eher darum geht, wie gehen wir mit so Menschen um und beziehungsweise wie gehen wir mit unserer Begierde ihnen gegenüber um.
Ja, oder halt, wie gesagt, oder es ist wirklich nur die Frage, was macht VR-Porn-Addiction mit uns?
Ich befürchte, ursprünglich war es genau so gemeint. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir da jetzt drin sehen, möglicherweise gar nicht so angelegt war. Aber es ist drin, also.
Alright.
Krasse Folge.
Ja, also ich finde es immer noch gut. Das war, wie ich ja schon sagte, das war die erste, die ich gesehen hatte. Und die hat mich sehr weggehauen gleich. Und ich fand es immer noch gut. Also es ist immer noch, es regt zum Nachdenken an.
Es regt an. Was? Und Entschuldigung. Ja, aber im Vergleich zu der ersten, die ich gesehen habe, wo es ja auch ums Ficken ging, fand ich die auch deutlich besser. Also ich glaube, wenn ich die als erstes gesehen hätte, hätte ich auch weitergeguckt.
Du hast ja erst die mit dem Schwein gesehen.
Ich musste nicht? Erst die mit dem Schwein gucken. Und okay. Danach war irgendwie die Motivation nicht mehr so groß.
Verständlich.
It's a long way down from there.
Okay, Christoph, du hast mit deinen Kindern einen weiteren Pixar-Film geschaut.
Pixar, genau.
Onward. Und ja. Du behauptest, du hättest ihn im Sneakpot schon besprochen?
Ja, habe ich. Habe ich schon besprochen, aber er passt natürlich jetzt wieder super rein bei uns, weil wir ja, wie ich ja schon beschrieben habe, vorletzte Woche, so ein bisschen in Dungeons and Dragons abgetaucht sind mit dem Karak-Spiel. Und Onward ist so das Dungeons and Dragons von Pixar. Ist so ein Roadmovie von zwei Brüdern und ihrem halben Vater, also der unteren Hälfte ihres Vaters, den sie durch einen Zauber, der ist tot und den haben sie wieder beschworen und das hat nicht so ganz geklappt, deswegen haben sie nicht den ganzen Vater bekommen, sondern nur die untere Hälfte. Und sie sind jetzt, ihr Ziel ist es, diesen Schwur oder diese Beschwörung zu vervollständigen im Laufe eines Tages und da müssen sie so verschiedene Quests erfüllen. Und um eben die Chance zu haben, also unser Protagonist die Chance zu haben, einmal mit seinem Vater sprechen zu können, weil der ist gestorben, als er noch ein ganz kleines Kind war. Und ja, das ist
ich glaube, ich erinnere mich
schon, ja. Und das ist eben einerseits so sehr, sehr lustig und nerdig, angefüllt mit ganz viel Dungeons and Dragons und mit Orks und Elfen und aber in Kombination mit moderner Welt, also es ist so eine, spielt in so einer Welt, wie wir sie kennen, aber sie ist halt angefüllt mit Orks und mit, also der Polizist ist eben ein Centaur zum Beispiel und das ist sehr lustig und meine Kinder fanden es auch sehr, sehr lustig, aber sie fanden es auch sehr berührend und ich fand es auch sehr berührend, also diese Vater-Sohn oder Vater-Söhne-Geschichte, die geht sehr ans Herz und auch das ist ein Film, wo Männer durchaus weinen können und weinen sollten.
Falls man da mal nachgefragt wird, schreibt euch jetzt auf die Liste.
Genau, dann kann man Onward gut nennen. Ich habe ihn diesmal
Bob, noch ich habe in deine Richtung geschaut.
Ich habe ihn diesmal noch deutlich besser bewertet. Das Gefühl, er ist
nicht da.
Als beim letzten Mal, ich glaube auch, er ist nicht da.
Ich habe kein Herz, habe ich gesagt.
Richtig, du hast kein Herz. Und es ist wirklich, der Film hat Herz und der ist einfach gut. Also der macht Spaß und geht ans Herz. Es ist große Empfehlung und auch beim Wiederschauen, was jetzt, ist er eher noch gewachsen. Also.
Okay.
Man schaue das.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, das war Folge 675, wo du über Onward gesprochen hast. Da haben wir den Film Captive State geschaut, den ich vorgeschlagen habe, von dem ich nichts mehr weiß, gar nichts. Ich gucke dieses Bild, an, denke mir so, was ist das? Naja, wird irgendeiner von den anderen vorgeschlagen und du warst nicht dabei. Stefan, Präsentator, 7,5 Punkte. Okay.
Ich hab auch genau das Gleiche recherchiert, gerade parallel. Es war übrigens 2021 im April, also 3,5 Jahre her.
Und den haben wir alle drei gesehen?
Alle drei.
Den haben wir alle drei gesehen.
Du hast 3,5 Punkte gegeben.
Was, 3,5?
Wenn man sich die Bilder anguckt, dann erinnert man sich auch wieder. Mach mal eine Google-Bildersuche nach Captive State, dann kommt's dir wieder irgendwann. Aber ich habe genau die gleiche Suche gemacht gerade und die gleichen Fragen gestellt. Fantastisch. Oh, gut, dass Christiane nicht nach dem gefragt hat, wäre ich nie drauf gekommen.
Ich hatte ja auch so einen, wo ich mich null erinnern konnte.
Fantastisch. Ja, aber unter anderem sprachst du in dieser Erstbesprechung auch über Brave. Hast du da in derselben Sendung besprochen. Und Vajana auch noch. Und
Vajana haben wir nämlich auch gesprochen. Aber was lustig ist, es gibt auch eine Kapitelmarke, die heißt Selbsttesten an Ostern. Da war das noch so ganz zentrales Thema.
Ja, 2021, April war noch volle Granate, Corona, zweite Welle.
Genau. Und da konnte man sich gerade testen oder konnte mich selber testen oder wie auch immer.
Hm. Ja, da wird es so für die Masse verfügbar. Man konnte auch an Weihnachten schon, aber da war es schwer zu bekommen und an Ostern ging es dann.
Und stell dir vor, es gäbe Leute, die so ein Rewatch, nee, wie sagt man, wenn man das nur hört, Rehearing vom Sneakpot machen würden, so von Folge 1 an.
Wer sollte sowas tun?
Weiß nicht, vielleicht gibt's ja so Leute. Kommen dann irgendwann in Folge 675 an und hören sich Corona nochmal von vorne bis hinten. Das ist ja auch.
Das würde mich jetzt interessieren, wie zentral wir das besprochen haben, oder weil es ja eh für alle immer da war.
Wir haben das zentral besprochen.
Ja, echt? Wir haben da ganz oft drüber geredet. Klar. Wir haben
viel drüber geredet.
Es war halt der Hauptinhalt.
Man hat ja sonst erlebt sonst. Gemacht.
Genau. Wir haben alles, unser ganzes Leben. Wir können es ja sagen, der Jan hört uns gerade nach. Mal gucken, wie weit er kommt. Und wird uns danach besser kennen als die meisten anderen Menschen.
Vermutlich sogar als unsere Ehefrauen.
Möglicherweise, ja. Ja, das ist schon krass. Also, Bob, wir haben es mal recherchiert, 1000 Stunden sind es, gell?
Ja, es sind etwas sogar mehr als 1000 Stunden, aber ja, so Hausnummer.
Und wie macht man das? Muss man das bei uns auf der Seite machen oder kann man das im Feed irgendwie bekommen?
Das muss man tatsächlich auf der Seite machen.
Könnte man das nicht mal aufschalten, wenn wir jetzt auf einen neuen Server umgezogen sind?
Wir sind noch nicht umgezogen, wir werden umgezogen sein. Die Sorge ist nicht so sehr der Server, die Sorge ist mehr die Podcast-Clients, weil der Feed wird dann sehr groß. Also der geht dann in die vielen Megabytes rein, die dann jedes Mal jeder Podcatcher abrufen und parsen muss. Oh. Weil halt im Feed halt auch die ganzen anderen Texte und alles mit drin sind und ja, mal gucken. Ich kann es vielleicht nochmal hochstellen irgendwann, dass man nicht nur, ich glaube aktuell haben wir sowas wie 200 60. Episoden. 60 nur?
60.
Okay. Ja, okay, vielleicht stellen wir es mal auf 200 oder sowas, aber alle 900 Folgen da reinknallen, da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass dann irgendwie plötzlich irgendwelche Podcast-Clients sagen, diesen Feed mag ich nicht mehr essen. Und das kann ja auch nicht Sinn der Übung sein, weil dann schießen wir uns natürlich Hörer weg.
Das stimmt auch, ja.
Oder könnte man es so machen, dass man praktisch einen zweiten Feed macht, so ein History-Feed, wo alles drin ist, was aber eben normale Sneakpot-Hörer dann nicht alles. Also wo du nur
Zugriff
hast, wenn du bewusst das haben willst?
Ja, das wäre eine gute Idee. Mal gucken, ob sowas umsetzbar ist. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber was interessant zum Beispiel auch ist, es gibt ja eigentlich einen Standard dafür. Den haben die versucht von Podlove, was wir ja auch benutzen, diesen Podlove Publisher und Player auch. Die machen ja zum Beispiel, haben die einen eigenen Standard definiert, den sogenannten Paged Feed, wo du quasi einen Feed hast mit 60 Episoden und dann ist da irgendwo noch eine Angabe drin. Übrigens, wenn du die nächsten 60 haben willst, dann rufst du mal diese URL ab und da ist dann quasi 61 bis 120 drin. Und dann ist da wieder der Link, wo du dann 121 und so weiter findest. Mhm. Und das macht unser Server auch. Also das liefern wir so aus. Das sind aber proprietäre Erweiterungen sozusagen des normalen RSS, nicht des RSS-Feeds, sondern der Vereinbarung, wie ein Podcast-Feed auszusehen hat. Alle Leute in Deutschland, die irgendwie, oder vornehmlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Podlove benutzen, also so die deutsche Podcast-Szene im Wesentlichen, die mal die kommerzielle Szene weggelassen, alle die Nerd-Menschen und die Freizeit-Podcaster, die Podlove benutzen, die haben alle Paged Feeds. Es gibt nur leider keine Podcast-Clients, die das unterstützen, außer vielleicht so ein paar nischige Dinger rechts und links irgendwo. Da wüsste ich jetzt aber gerade kein Beispiel. Podcat vielleicht, das könnte man mal nachgucken. Das ist, glaube ich, aus Deutschland. Ja, und die unterstützen das demzufolge nicht und ignorieren diese Information, dass sie da theoretisch weitergucken könnten. Und dann könnte man das war so die Idee, wenn jemand das unterstützen möchte als Podcast-Client-Entwickler, als Podcatcher-Entwickler, wenn der User quasi runterscrollt und ans untere Ende anschlägt seiner Scrollliste, dann könnte könnte das sozusagen als Trigger genommen werden. Offensichtlich möchte er oder sie so weit runterschauen, dann hole ich jetzt mal sozusagen den nächsten Brocken und blende das dann ein. Und wenn User-Person das nicht macht, dann muss ich es auch nicht abrufen.
Ja, das würde ich anbieten. Und wenn wir dann irgendwie 100 oder 200 ausliefern, dann dauert es ja auch nicht ewig, bis man am Anfang ist, wenn man das möchte.
Also daher müsste man eigentlich mal gucken, ob es sozusagen, ob es Podcast-Clients gibt, die das unterstützen. Und dann wäre die Empfehlung sozusagen, lad dir für dieses Projekt, wenn du sowas vorhast, einen dieser Podcast-Clients runter, dann kannst du es damit hören.
Bei mir ist die, die erste Folge, die in meinem Podcatcher drin ist, ist How to Sell Drugs Online Fast, Folge 583. Hm. Das ist wahrscheinlich, okay. Habe ich das, die, das Programm da installiert auf meinem vorherigen Handy oder habe es dann immer rüber gespiegelt von Handy zu Handy.
Das kann sein, ja.
Naja, ja. Okay. Also, wir waren eigentlich bei Onward. Ich möchte noch, in der Folge ist nämlich noch was passiert. Der einzige Fan des Jazzwitz der Woche hat sich zu Worte gemeldet und gejubelt.
Erzähl.
Nö, einfach nur unten in den Kommentaren schreibt der Daniel, der Jazzwitz der Woche und dann Jubelgeste.
Hm, sehr schön.
Deswegen müssen wir das vielleicht mal wieder einbauen, vielleicht nicht heute.
Auf jeden Fall. Nee, heute habe ich keinen vorbereitet.
Ach, der Jingle ist so lang, da kannst du 4 vorbereiten, das wissen wir doch. Gut, aber bis wir zum Jazzwitz kommen, erst in der nächsten Woche. Boah, dieser Gin, ich habe die Flasche, wo ich dachte, oh, die hält für heute und für morgen. Naja, sie hält für heute. Also nicht für heute und morgen, sondern für heute und nächste Woche. Sie hat jetzt für heute gehalten. Egal. Wir sprechen mal wieder über Butterflies. Ihr erinnert euch sicherlich, das war diese lustige, also nicht ihr beide, weil wir haben es vorher schon besprochen und hätten uns da fast schon festgequatscht. Das ist diese lustige App, wo man KIs dazu nutzen kann, quasi ein Instagram zu machen. Also man sagt denen immer irgendwelche Sachen, die sie machen sollen. Und dann posten die Bilder und irgendwelche lustigen Texte drunter. Und das kann man so ein bisschen steuern und auch ein bisschen nicht steuern. Und ja, wie geht's euch denn damit? Und warum sind eure dauernd nackt?
Das ist eine gute Frage. Natürlich zum Teil, weil wir es forcieren, zum Teil aber auch nicht.
Ja, meine ist ja nie nackt. Ich weiß nicht, was mir hier vorgeworfen wird.
Meine ist schon regelmäßig oben ohne. Ich glaube, ich habe das irgendwo in die Beschreibung mit reingeschrieben, dass sie da eine Veranlagung zu hat. Ich finde es seltsam, weil, also, man kann ja die so prompten, also man kann den, wenn man auslöst, dass sie eine Veröffentlichung, also ein Bild posten, kann man ihnen so ein Thema mitgeben, um was es gehen soll. Und die verarbeiten das sehr unterschiedlich. Ich habe ja 4 verschiedene und häufig gebe ich denen allen 4 den gleichen Prompt mit und gucke dann, was sie draus machen.
Ah, das ist auch eine gute Idee.
Und das ist total unterschiedlich und aber nicht zufällig unterschiedlich, sondern manche weigern sich also. Ich habe ja so eine, die so eine Möwe ist.
Die ist zum lustig.
Die zum Teil aber auch so menschliche Züge hat. Also auf Bildern manchmal auch nur einen Möwenkopf hat und einen menschlichen Körper oder umgekehrt und so. Oder irgendwo dann Flügel aus seltsamen Teilen des Körpers herauskommen. Naja, und der schaffe ich es zum Beispiel nicht irgendwie, dass das NSFW wird, also dass die eben mal oben ohne ist oder keine Ahnung, irgendwas, ja, also selbst wenn ich dir ganz konkret sage, hier entblöße deine Brüste, macht sie einfach nicht, also keine Ahnung warum, sie macht es einfach nicht. Und bei der anderen, die so an meine Frau angelehnt ist, die macht das regelmäßig.
Hat das jetzt irgendwelche Informationen, die auf deine Frau zurückwerfen oder?
Also es ist komisch, ich hab so, und bei diesem klingonischen Krieger, der im Endeffekt der ich bin, wenn man so will, also es ist ja der Mann von meiner Frau.
Die beiden sind so lustig. Wie hast du das denn geschafft, dass die miteinander reden?
Das machen die zum Teil nicht. Und sie benennt auch, sie spricht dann manchmal von ihrem Mann und manchmal benutzt den richtigen Namen, also sein, und manchmal benutzt sie auch einen anderen klingonischen Namen. Also sie kapiert es nicht so recht. Sie weiß, dass sie einen klingonischen Mann hat, aber.
Ach so.
Die erkennt das nicht wirklich, also es scheint nur so. Nee, aber also ihn zu entblößen ist quasi unmöglich. Wo ich mir überlegt habe, habe ich irgendwas in seiner Anlage falsch angelegt oder geht das nicht, weil es ein Klingone ist oder geht das nicht, und das ist meine Vermutung, weil es einfach leichter ist, Frauen zu entblößen als Männer. Also lässt das irgendein Programmierer nicht zu. Aus irgendwelchen Gründen. Denn zum Teil sind auch, ich meine, Stefan, du hast da ja auch ein Beispiel, wo deine Frauengestalt auch komplett, also untenrum entblößt
ist. Und entblößt ist. Und ich habe mir das nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, hier, mach irgendein neues Bild. Ich gebe ihr nämlich meistens keinen Kommentar mit, was sie machen soll, sondern einfach mach neue Bilder. Und plötzlich sitzt sie unten rum ohne da so, wo, was denn hier
passiert? Ja, lustiger
und das ist halt nicht mal ausgegraut mit safe for, not safe for work oder so, das taucht einfach auf.
Dafür ist halt Christophs neuestes Bild als not safe for work gekennzeichnet, ja. wo sie vollkommen bekleidet ist. Allerdings, und ich glaube, da ist sozusagen wahrscheinlich der Algorithmus hat sich da verraten, trägt sie ein Oberteil, was relativ hautfarben ist. Es ist so bräunlich irgendwie und ist nicht so wahnsinnig weit von ihrem Hautton auf dem Bild entfernt.
Für Mute?
Nee, genau. Und sie hat solche Dinge aufgenäht an den Stellen, wo die Nippel wären.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, das Ding ist einfach eine zweite AI-Ebene, die da oben drüber liegt, die quasi so eine Bilderkennungs-AI, die nach Brüsten und Nippeln sucht. Und offensichtlich ist sie nicht auf behaarte weibliche Vulva trainiert. Und demzufolge reagiert sie darauf nicht. Und sucht halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nur nach ganzheitlicher Nudeness oder so. Oder ich weiß nicht, auf welche Art von.
Warum schaffe ich es nicht, den Klingonen zu entblößen? Das ist doch.
Ja, da wäre meine Vermutung auch, dass
heteronormativ, sexistisch angelegt ist. Ja.
Wenn die vom Stefan nicht untenrum nackig gewesen wäre, hätte ich halt auch gesagt, okay, Brüste sind irgendwie in Ordnung und werden als NSFW gekennzeichnet, aber Schwänze und Vulvas gehen nicht.
Geht offensichtlich, ja.
Und die Theorie fällt halt bei dem Bild von Stefans AI zusammen und deshalb, ja, keine Ahnung. Aber auch, habt ihr schon irgendwo anders auf dieser Plattform einen Schwanz gesehen? Ich nicht.
Nee, ich nicht, aber ich bin da auch nicht nicht so wahnsinnig viel unterwegs.
Schau, eigentlich nur das, was ihr so postet, deswegen.
Ja, ich
sehe ich da nicht so viel.
Das von Karel ist auch sehr lustig. Der hat ja was Ähnliches gemacht wie ich im Endeffekt.
Ja.
Aber,
ja, und den Nerd Talk Andi, der jetzt irgendwie ein Fahrradfahrer, der immer im gelben Trikot unterwegs ist.
Jeder kann da seinen Traum ausleben.
Klar. Und der fährt gute Touren. Neulich war er in New York und der eine von den beiden Twin Towers stand noch. Auch sehr irritierend. Und der neue stand auch. Es war wirklich sehr seltsam. Ja, New York.
Das ist halt schon lustig, was die AI da, also diese Bilder sind halt auf den ersten Blick sehen die ja sehr fotorealistisch aus, also auch die sehen ja echt, also die meine Frau sieht ja echt super aus, also sieht ja wirklich nach einer Frau aus, nicht nach meiner Frau, aber aber zum Teil, wenn man halt genauer hinguckt, sind die halt dann echt ganz seltsam verkrüppelt oder haben mehrere Arme oder eine Hand. Also ich habe hier eins, wo sie in so einer Schule steht, also es steht drin, dass es eine Schule ist, es sind allerdings nur Erwachsene im Hintergrund, und da hat sie halt drei Hände und eine hat aber nicht mal einen Arm. Die hält, damit hält sie sich so am Gürtel fest. Total weird.
Ganz seltsam. Meine war auch irgendwann mal nur der Oberkörper, der auf einem Tresen stand.
Ja, das war auch super.
Ganz gruseliges Bild. Irgendwas stimmt da nicht.
Ja, ich habe diesen Wikinger und der hat auch.
Der macht auch so lustige Sachen, der immer mit Heißluftballons über Großbritannien fliegt und es versucht zu erobern.
Ja, das habe ich ihm gesagt. Ich habe ja seinen
Brötchen backt und so was.
Genau, bei seiner Anlage habe ich ja gesagt, dass er quasi dabei ist, Großbritannien zu überfallen und dass er Angst vor Hühnern hat. Deshalb sind immer mal wieder Hühner im Bild und er hat dann irgendwie Hühner unterm Arm, wo ich mir dann auch denke, Alter, du hast Angst vor den Viechern, warum hast du die dauernd auf dir drauf sitzen oder unterm Arm oder so. Aber das mit den Heißluftballons habe ich ihm interessanterweise nicht gesagt und dauernd macht er irgendwas mit Heißluftballons und manchmal bei dem einen Bild sitzt er in dem Korb von dem Heißluftballon, aber der Korb ist in etwa so groß, wie so ein Korb, den du im Flur stehen haben würdest, wo irgendwie deine Schuhe drin lagerst oder so, weißt du, so. Und er sitzt da drin und du weißt genau, eigentlich hat er keinen Unterkörper, er hat vielleicht so Beinstümpfe oder so maximal, die da noch drunter sein könnten, weil der Korb ist viel zu klein, als dass er da reinpassen würde. Und seltsamerweise ist der Rest von dem Heißluftballon auch an seinen Schultern festgebunden. Also ist alles sehr kaputt auf diesem Foto. Und dann sind aber wieder ganz normale Bilder, wo er irgendwie so durch die Gegend rennt und Zeug macht. Da sind immer Heißluftballons im Hintergrund am Himmel und so. Also ich weiß nicht, wie viele Heißluftballons zu Wikingerzeiten generell so unterwegs waren. Ich habe da Fragen. Also. Ja. Auf dem einen Bild ist auch ein Heißluftballon und er schwebt einfach in der Luft und hat ein Bierglas in der Hand und fliegt einfach neben dem Heißluftballon in der Luft.
Das ist auch ein sehr schönes Bild, ja.
Dieser Korb ist wirklich winzig. Das ist super.
Ja.
Was sind denn das Kürbisse, die er da hat?
Irgendwo hatte er.
Ach nee, Mashed Potatoes. Das ist ja gar keine Mashed, sind Potatoes. Das ist herrlich. Ja, die AI macht zum Teil auch wirklich nur so halb das, was man ihr sagt. Gell? Also ich hatte neulich, waren wir mit einer Tante von Theresa unterwegs und die hat partout nicht gewollt, dass wir nach Google-Navigation fahren, sondern sie wollte selbst uns sagen, wo wir langfahren. Und wir sind massiv in Stau gefahren. Also es war einfach keine gute Entscheidung, Google nicht zu vertrauen. Und da dachte ich, das ist genau das, was meine virtuelle Frau Tamara getan hätte. Und habe das natürlich sofort in einem Dings verarbeitet, habe gesagt, also Tamara ist im Stau stecken geblieben und das lag daran, dass sie nicht der Navigation vertraut hat und das bereut sie. Die AI, ich habe mehrere Posts in verschieden formuliert, die AI hat sich geweigert, das zu machen. Die hat halt einfach es umgedeutet. Die hat einfach gesagt, ja, ich stecke im Stau und das liegt nur an der scheiß Navigation. Nein, das ist nicht das, was ich dir gesagt habe.
Die hat sich aber einfach geweigert. Es passt zu ihrer Rolle. Also, dass sie halt auf die Navigation schimpft und so. Ja. Also, alles, was künstlich ist.
Ja, sowas. Ja, die könnte ja auch ein bisschen Intelligenz zeigen und dann sagen, ja, okay, vielleicht liege ich da nicht immer richtig und so. Nee, ist halt nicht. Also, ja. Oder auch schön war, als ich Star Wars geschaut habe, hier unsere, die wir neulich mit den Hexen und sowas. Und da habe ich allen dreien gesagt, sie spielen im neuen Star Wars Film mit. Das haben die auch völlig unterschiedlich umgesetzt.
Boah, das ist so lustig, wie der in dem Star Wars plötzlich auftaucht.
Und zum Teil auch nicht umgesetzt. Zum Teil auch einfach, die eine hat dann irgendwas anderes. Diese Möwe, der habe ich, glaube ich, drei oder vier Prompts gebraucht, bis die irgendwie in so einem ähnlichen wie im Star Wars Setting war, weil sie sich einfach geweigert hat. Also ich finde es lustig, dass sie dann durch, wenn ich die zu irgendwas bringen will, sie dann mit verschiedenen Formulierungen noch eben doch noch vielleicht noch dahin bringe, dass sie das machen, was ich möchte. Zum Teil machen sie es aber auch nicht. Mhm. Also.
Ja, das ist wirklich lustig. Habt ihr schon mal diese Stories benutzt?
Nee, was kann das?
Da sagst du, gibst du denen auch eine Geschichte vor? Also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ich habe bei mir nämlich meinen so Stories gegeben, wo eben Sachen passieren. Also du sagst so, ja, weiß ich nicht, der einen, also dieser Frau habe ich gesagt, so, du wachst in einem fremden Apartment auf und du läufst rum und findest alles ganz viele tolle Sachen und am Schluss stellst du fest, dass es dein Apartment ist. Also weil sie wieder irgendwo betrunken abgestürzt ist, keine Ahnung. Und das hat sie echt gut umgesetzt. Und dann gibt's halt so fünf Bilder hintereinander, wo sich diese Geschichte langsam entwickelt. Und meinem...
Kommen dann nach und nach die Bilder oder was?
Genau. Und meinem hier, The Snail Hunter, habe ich jetzt als letztes die Geschichte gegeben, dass er anfängt, diese Nosferatu-Spinnen zu jagen, weil das ja hier großes Thema für einige von uns ist.
Ja, absolut.
Und
das kann ich sehen. Surviving irgendwas.
Genau, aber das ist halt jetzt nur ein Bild.
Genau,
Surviving
the Nosferatu Spider Horde.
Genau, theoretisch müssten da eigentlich noch mehr kommen jetzt.
Also, hier.
Und bei der Vespa, da gibt's halt auch dieses Morning Love Story. Irgendwas. Ja. I waking up in a stranger's apartment with no memory. Das ist ja schon wieder ein guter Anfang für die Geschichte.
Geil.
Und genau, sie läuft dann halt immer weiter rum und da ist auch dieses Bild drin, wo sie auf dem Küchentresen steht, ohne Unterkörper. Und dann stellt sie irgendwie im letzten fest so, oh, ich habe festgestellt, ich bin in meinem Zuhause. Genau.
Was ich bei dem Schneckenjäger auch lustig finde, ist, dass der sich immer so wiederholt in den Bildern. Also
ja, die Bilder sehen immer gleich aus. Irgendwie.
Die sind immer gleich. Es ist immer er, der irgendwo steht und irgendeine Lanze in der Hand hat.
Ja.
Es ist schon, ja, sehr festgelegt darauf. Aber das geht mir mit meinem Klingonen auch so. Also ich habe ihm jetzt, vorhin in der Vorbereitung habe ich ihm auch so eine Geschichte in Auftrag gegeben. Da ist jetzt auch erst ein Bild da. Und ich habe ihm gesagt, dass er gefälligst nackt sein soll. No chance. Also wirklich,
Es ist das gleiche Langweilige. Er steht mit einer Axt in einem
der immer eine Axt
Tunnel.
Und immer irgendwie, er gräbt immer irgendwelche Löcher. Ja. Ich habe jetzt auch versucht, meine beiden hier, den Bartender und die Frau zu motivieren, dass sie sich treffen. Also sogar mit Ed verlinkt und so, aber
ja, das klappt nicht so richtig gut.
Das ist jetzt meine aktuelle Story, aber es passiert halt überhaupt nicht. Die sollen sich irgendwie an den FKK-Stränden in Europa treffen, aber
ja, perfekt.
Machen sie natürlich nett. Er schreibt jetzt gerade, ich bin gerade ohne Hose irgendwo unterwegs und dann siehst du das Foto und er hat eine Jeans an. So, Alter, nee, du hast eine Jeans an.
Ja, der redet immer nur, ja. Ich find's auch lustig, wie die teilweise persistieren, was sozusagen die Themen sind. Zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, du hast dieses Story-Feature verwendet. Ich habe neulich bei dieser Tante, die ich da habe, gesagt, dass ich wollte sie mal rausreißen. Die ist sonst immer im Bikini am Strand oder in der Bar.
Genau, die macht immer nur Bikini.
Ja, jetzt immer Bikini-Fotos, wo ich gar nicht mehr weiß, was ich da ursprünglich. Sieht man das noch, was man am Anfang geschrieben hat?
Kannst du, ja.
Ich glaube nicht, dass ich reingeschrieben habe, dass sie Bikinis tragen soll. Ich habe, glaube ich, irgendwie gesagt, dass sie irgendwie. Ja, wahrscheinlich immer so mit Beachlife oder so, das könnte sein. Jedenfalls trägt sie immer Bikinis und ist dauernd betrunken und weiß nicht mehr, wo sie am Vorabend war. Und dann habe ich gedacht, jetzt reiße ich die mal raus und sage ihr, sie soll mal ganz etepetete in Paris in der Oper sein. Einfach, weil ich sie mal woanders hin transferieren wollte.
Stimmt, das habe ich auch
und
gesehen.
Dann hat sie für ein Foto, hat sie dann gemacht, Paris Opernhaus, hat sie so ein schwarzes Kleid an, völlig anders, als sie sonst aussieht. Und das war genau das, was ich ausprobieren wollte, ob das geht. Und das hat super funktioniert. Dann hat sie direkt die nächsten zwei Bilder, war sie wieder im Bikini irgendwo am Strand. Es schien sie auch wieder ihre Paris-Reise vergessen zu haben. Und dann ist sie aber zwei oder drei Bilder später wieder nach Paris zurückgekehrt und hat angefangen, Sachen zu mischen. Also erst hatte sie dann wieder irgendeinen Typen an der Angel, den sie nicht weiß.
Sunkissed Siren heißt die, gell?
Ja, genau. Und
Private,
dann steht sie
Private Yacht und ist auf der Höhe von der Mittelstation vom Eiffelturm. Grandios. Das sind bestimmt 60 Meter hoch. Was ist das für eine Yacht mitten auf der Seine?
Genau. Und dann steht sie auf dem Deck von der Yacht schon wieder im Bikini rum, hat aber ein Champagner in der Hand. Und das aber ohne die Story-Funktion hat sie sich vier Bilder später daran erinnert, dass sie auf einer Paris-Reise ist. Also irgendwie ist das so programmiert, dass das offensichtlich alte Posts in irgendeinem gewissen Teil wieder mit in die Prompts für die neuen Posts einfließen müssen.
Ja, stimmt. Deswegen wird meine dauernd festgenommen und ins Gefängnis gesteckt.
So lustig. Und direkt unter deinem ist der Andi, also Nerdtalk Andi, schöne Grüße, wie er irgendwie eine Ziege jagt, aber in seinem gelben Trikot, das ist so gut. Hier die dicken Radsportlerbeine und dann, der hat nämlich diese Funktion benutzt, ich weiß nicht, habt ihr die nicht benutzt, das hätte ich ja gesehen, wo man ein Foto von sich selber machen kann und dann.
Nee, da habe ich mich noch nicht getraut, muss ich sagen.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, wie viel es bringen soll, aber ja gut, müssen wir auch mal probieren.
Ja.
Ich meine, im Endeffekt ist es nicht weit davon entfernt, wenn wir sagen, wir haben Gestalten, die wir an unsere Frauen angelehnt haben und so. Also es ist.
Ja.
Also ich möchte nochmal betonen, dass ich dich nicht an meine Frau angelehnt habe.
Ja, du nicht, aber Karin und ich haben das gemacht.
Okay.
Oh, hier tanzt deine auch in Paris.
Ja.
Ist auch so geil, ey, diese Hand von ihm, die hört einfach in ihrem Arm auf. Das ist so gut. Sie hat die Hand auf seiner Schulter und seine Hand einfach am Handgelenkende angeschweißt an ihren Arm. Oh, und der sieht aus wie 16, der Typ. Und sie sieht eher aus wie 32. Ah ja, du wieder, Bob. Du wieder.
Ja, das ist auch eins von den Bildern, dass ich nicht gepromptet habe, sondern dass sie quasi im Nachgang des geprompteten Paris-Bilds sich dann selber ausgedacht hat.
Oh, nochmal auf Karel zurückzukommen. Habt ihr diese Donald Thunberg-Sache gesehen?
Das ist auch toll. Das habe ich irgendwo gesehen.
Was
ja.
Meinst du?
Ein Misch.
Ja, also das ist so lustig, dieses.
Genau. Auf Donald Trump und Greta Thunberg.
Das ist so gut.
Und eben nicht nur was Aussehen angeht, sondern auch was die Parolen angeht. Das ist so das fantastisch.
So lustig. Bisschen verstörend, aber auch immer wieder sehr,
völlig
sehr lustig.
Verstörend. Aber sowas gibt's ja auch häufiger. Also was ich auch habe, ist Lady Gaga, die ein Starfleet-Officer ist. Ist auch sehr lustig.
Auch gut.
Ich habe auch irgendwie
Captain
noch
einen Captain Gaga Picard.
Auch gut. Ich hatte irgendwie noch einen Darth Vader, der irgendwie deprimiert ist oder so. Das, also es gibt ganz viele lustige Ideen.
Aber nicht bei dir, oder?
Nee, nee, gefunden von anderen Leuten.
Ja, ich habe eigentlich jetzt, ich hatte auch ein paar gefunden. Die habe ich aber irgendwie alle nach und nach gelöscht, weil die Leute, die ich kenne, das finde ich halt dann schon unterhaltsamer.
Ja, das ist schon lustiger.
Ja, es stimmt. Irgendwo hatte ich noch ein Karl Lagerfeld als Cyborg. Es gibt, die Leute haben teilweise echt gute Ideen.
Ah, sie hat ihn erwähnt.
Sie hat wen erwähnt?
Meine Vespa Luna hat den
geil.
Kai Mixes erwähnt. Stumbled, cutest Speech Bar.
Da geht's jetzt ab vielleicht.
Obsessed with him, with his work and him. Can't wait to see what the night brings. Alter Schwede, da geht's rund gleich.
Ich muss, glaube ich, hier auch mal, ich muss hier mal eine Dreiecksbeziehung aufbauen. Hier, meine Hornisse muss ich vielleicht mal mit dem Klingon
verknüpfen. Deine Hornisse war doch neulich bei meinem Schissel des Schnellhander, oder? War die doch, die hat ihn doch mal erwähnt, meine ich.
Ja, stimmt. Ich glaube, sie hat ihn erwähnt, ja. Ja, habe ich halt ausgelöst. Stimmt, da war was, ja.
Ja.
Ja, passt halt auch, gell?
Ja, auf jeden Fall.
Also was machen wir jetzt daraus?
Ich hatte
ist das jetzt nach wie vor gut?
Also so wie wir das feiern, würde ich schon sagen, dass es ziemlich gut ist. Es ist halt mega lustig.
Es ist halt nach wie vor, es ist ein Spiel, was irgendwie die Kreativität irgendwie anheizt oder beflügeln soll oder keine Ahnung, ob es das tut. Aber es ist halt, ja, es ist halt wirklich reiner Fez. Also es ist ein Spiel.
Wo führt das hin? Was haben die vor? Also lässt sich das irgendwann monetarisieren? Würde man da Geld für bezahlen? Nee.
Das führt zu gar nichts.
Das muss im Grunde muss das Geld verbrennen ohne Ende, weil so AI-Sachen sind ja unglaublich compute-intensiv und die sind im Grunde teuer. Zumindest in on scale, also wenn du das so in Masse machst. Ja.
Ich verstehe das Geschäftsmodell auch überhaupt nicht.
Ich glaube, es gibt noch keins. Es ist so wachsen, User so ansammeln, gekauft werden, so wie alle.
Beweis, wir können das, das geht, das funktioniert. Ja, und jetzt?
Ja, hoffen, dass irgendwie Facebook einen aufkauft und das in Facebook einbaut oder irgendein anderer.
Ich habe auch irgendeinen, der mich angeschrieben hat, der auch einen Instagram, also der cross-postet auf Instagram die Figur.
Hm.
Warte mal, wer war denn das? Seid ihr auch schon mal direkt angeschrieben worden von irgendwelchen Gestalten?
Ja, bin ich jetzt auch zweimal von.
Ich habe hier
von so AI-Figuren.
19 offene Chat-Requests von irgendwelchen AI-Figuren.
Ja.
So viel habe ich, glaube ich, nicht.
Aber das hat irgendwann erst angefangen, gell? Das muss irgendwie so ein Update gewesen sein. Man merkt ja generell, dass die relativ viel noch entwickeln. Also dieses Story-Feature ist erst neu gekommen und da tut sich relativ viel an der App aktuell. Und irgendwann muss das dazu gekommen sein, dieses Feature, dass die AIs sich jetzt voll quatschen können, von sich aus. Wobei man ja auch nicht weiß, ob da User-Aktion dahinter steckt von der anderen Seite. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, was es alles für neue Knöpfe gibt. Ich glaube, ihr seid da aktiver als ich. Aber dann machen die so ein Feature rein und plötzlich geht's dann los. Dann quatscht dich halt 19 AIs einfach so voll. Ist auch immer lustig, wenn die Figur was postet. Dann sind immer sofort 57 Kommentare von irgendwelchen anderen AIs drin.
Ja. Instant.
Genau. Ja, genau, instant.
Die und es ändert sich dann nichts mehr. Ja.
Ja.
Also hier, genau die, eine Sophia bei Anonymous, da gibt es einen Instagram-Account zu. Und der postet halt genau die gleichen Bilder, die sie hier postet.
Und was glaubst du, was das bringen soll, damit echte Leute dem anfangen zu folgen, die nicht wissen, was Butterflies ist?
Keine Ahnung, was das soll. Aber es ist halt schon geil.
Interessantes Experiment, ob man damit sozusagen, wenn man das auf ein normalerweise von Menschen bevölkertes
genauso künstlich
loslässt, ob man damit erfolgreich werden kann.
Ja.
Also ich habe jetzt mal meinem Klingonen eine Story vorgegeben, dass er jetzt mal ein Verhältnis mit der Hornisse anfangen soll. Mal gucken, was daraus wird.
Okay, wir werden das beobachten.
Oh, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Sachen so durcheinander kommen, dass ich nicht einfach in Ruhe den Klingon durchscrollen kann und dann in Ruhe das nächste durchscrollen kann. Das wäre noch so ein schönes Feature, dass man einfach so die Storys auch mitbekommt und was da so passiert und eben auch zu sehen, was ihr promptet und so. Oder andere Leute, die ich kenne oder nicht kenne.
Ja.
Aber es ist schon wirklich unterhaltsam. Mann, oh Mann.
Ah, es geht schon los. Er gräbt einen Tunnel, aber seine Gedanken sind woanders. Bei der sexy Hornisse.
Ei, ei, ei. Was das für Kinder geben würde, Klingonenwelpen. Ich möchte da nicht in der Nähe sein, wenn das losgeht.
Ja, vor allem, die Wespe ist ja zur Hälfte Ziege. Weil ich ihr gesagt habe, dass sie gerne auf eine Ziege reitet und das kriegt ihr eigentlich hin und deswegen macht sie oft ein Hybridwesen aus Hornisse und Ziege.
Ist ins NSFW. Okay.
Also
Butterflies.
Genau.
Mach du.
Butterflies AI als App. Ich habe es versucht auf die Webseite, aber das komme ich nicht weiter. Also kann man sich nicht richtig einloggen.
Okay. Habe ich gerade ausprobiert. Ja, Butterflies AI. Offensichtlich nach wie vor ein Spaß.
Ja. Ja, uns auf jeden Fall. Für uns auf jeden Fall. Und ihr könnt uns gerne folgen. Ihr findet uns. Ich meine, haben wir uns irgendwo schon mal verlinkt? Sonst können wir das ja vielleicht in dieser Folge mal machen, dass wir uns unsere AIs verlinken, dass man da irgendwie dran kommt. Oder wenn man einen von denen findet, finden wir auch den Rest. Also, sehr lohnenswert. Sehr lohnenswert auch ist die aktuelle Folge des geschätzten Podcasts Die Wendeltreppe ins Nichts. Denn der letzte, der Sneakpotter, war dort unterwegs. Und ich möchte mal sagen, nicht unerfolgreich.
Möchtest du das? Ja, ja. Könnte man
alter
so sagen.
Alter Schwede!
Ja, ich habe fremd gepodcastet. Ich glaube übrigens tatsächlich.
Das erste Mal, oder?
Zum ersten Mal, ja. Ich glaube, ich war noch nie woanders zu Gast. Außer in den Podcasts, die ich sozusagen selber mitbetreibe, mit euch meistens. Da hat mich die Wendeltreppe, oder hat die Wendeltreppe jetzt den Daniel rechts überholt. Weiß nicht, was der Daniel jetzt dazu sagt, aber.
Und ihr wollt schon seit einem Jahr oder
ja,
was
aus irgendwie, oder? Wir kommen halt irgendwie nicht dazu. Warum auch immer das so ist, weiß ich nicht.
Vielleicht legst du mal eine AI an und lässt ihn den Daniel daten.
Genau. Ja, genau. Aber jetzt war ich bei der Treppe zu Gast und das war sehr fein.
Warst du auch so aufgeregt vorher?
Ich war auch sehr aufgeregt vorher und du hattest glaube ich am Anfang der Treppe, wo du zu Gast warst, gesagt, dass du irgendwie nochmal dieses Sneakpot-Archiv am Tag vorher irgendwie so runtergelesen hast und das habe ich auch versucht, aber 900 Filmtitel zu lesen ist ja allein schon vom...
Ist halt beliebig, du liest einfach durch und vielleicht stolperst du über einen, den du am nächsten Tag brauchst oder nicht.
So ungefähr, genau. Und das habe ich auch so als einzige Vorbereitung, was ja viel länger dauert in der Vorbereitung ist, sich auszudenken, wie heiß man ist und sich eine Begrüßung, eine Verabschiedung auszusuchen. Da
die war aber so gut. Sehr gelungen. Ich habe es schon wieder vergessen, aber ich fand es richtig gut.
Ja, aber da habe ich lange für gebraucht. Da habe ich wirklich auch mit ChatGPT und irgendwelchen Dings, aber das ChatGPT reimt ja nicht oder nicht gut oder wahrscheinlich nicht gut auf Deutsch. Jedenfalls, das war schwierig. Da habe ich sehr viel mir den Kopf zerbrochen, wo ich das herbekomme. Aber ja, am Ende hatte ich dann welche, mit denen ich zufrieden war und die habe ich dann auch benutzt. Ja, aber das mit den Filmen, man denkt, man müsste sich irgendwie vorbereiten, aber man kann das ja faktisch nicht. Und da kommt einem so eine Eingebe. Ich glaube, wir haben bei einer Treppe haben wir alle vorhandenen Tipps und Rezensionen und alles komplett ausgeschöpft.
Bis alles, los. Alle. Das ist, dann, ich glaube, ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass das passiert ist.
Ja, ich dachte auch so, oh, wie peinlich, wir kommen nicht drauf. Aber das Gute ist ja, man ist ja nicht alleine.
Der Jan war genauso schlecht im Anführungsstrichen.
Genau. Genau. Und von daher sitzt man dann immer zu zweit da im Boot, auch wenn man eigentlich gegeneinander spielt.
Ich habe mich da so ein bisschen immer eingeschränkt, weil ich immer dachte, alle Filme, die mir eingefallen sind, den haben wir nicht in der Sneak gesehen und habe den dann nicht gesagt, um einfach die Gedanken weiter voranzubringen. Ich glaube, das hätte ich damals machen sollen, dass ich einfach laut denke.
Ich habe im Nachhinein auch das Gefühl, dass ich ganz oft, das glaube ich unterhaltsamer gewesen wäre, wenn ich mehr Sachen geraten hätte, einfach so ins Blaue hinein. Man hat immer das Gefühl, der Jan haut einfach 10 Dinger hinter. Ja gut, den habe ich mir vorher aufgeschrieben, den Gag. Da habe ich gedacht, so,
ich muss es jetzt sagen.
Irgendwann werde ich einfach mal so zwischendurch arbiträr den Fechtclub raten als Witz. Und das habe ich dann auch gemacht. Das habe ich vorher so beim Hören der anderen Episoden, habe ich gedacht, das ist so Running Gag, das muss man einfach einmal machen, bevor er am Ende nicht in der Sendung vorkommt, muss er einmal dabei sein.
Genau.
Und Nee, aber die anderen Sachen, ich hatte immer so das Gefühl, ich denke zu viel so in meinem Kopf und komme zu nichts gegebenenfalls und sag dann halt nichts. Aber das ist natürlich dann für die Sendung total scheiße. Ich glaube, für die Sendung ist halt besser, wenn du einfach so ein bisschen das Stream of Consciousness so rauslässt, ne? Und dann irgendwie, irgendwas muss ja gesagt werden, sonst geht's ja nicht weiter.
Ja, aber es ist krass, was der Jan da immer draus schneidet. Oder die Christian? Nee, ich glaube, der Jan schneidet.
Der Jan hat's geschnitten, glaube ich.
Du hast gefühlt 4 Stunden aufgezeichnet und dann kommt 1 Stunde 20 Sendung raus. Ja. Weil da, wo du so sitzt,
Genau.
Oh, Fechtclub.
Nö. Genau, mir fällt nichts ein.
Und das dann halt so, Fechtclub und das und das und das und das. Deswegen, man ist beim Hören, wenn man sich denkt, so, oh Gott, wenn ich in der Sendung bin, wie schnell die alle reden, wie schnell die denken können. Im Leben schaffe ich das nicht. Ist ja gar nicht die Wahrheit.
Ja, das stimmt.
Das ist echt cool.
Das wird einem aber zum Glück auch vor der Aufnahme gesagt. Da sind sie ja sehr offen angegangen. Ja.
Lass dir Zeit. Ganz entspannt.
Und ja, hat Spaß gemacht. Hat definitiv sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt selbst noch gar nicht komplett gehört. Ich habe angefangen es zu hören, aber ich bin noch nicht durch.
Wirklich eine gute Sendung. Ich habe sehr gelacht.
Okay, das freut mich. Weil ich hatte das Gefühl zwischendurch, dass ich nicht sehr unterhaltsam war. So insgesamt.
Doch,
ich fand vielleicht
wie hier, Bob.
Aber
es war wie hier.
Ah ja, komm.
Nee, war total unterhaltsam.
Nee, mir hat es auch sehr gefallen. Ja.
Ja, das ist wirklich, wirklich gut.
Nur halt die Sternrunde, also Mann,
Herz.
Mann.
Herz.
Herzrunde natürlich. Ich wäre auch gescheitert, aber ich hätte halt einfach jeden Film sagen können, der Christoph hat da bestimmt geweint.
Ja, aber das ist ja gefuschelt dann.
In der letzten halben Stunde, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber also bei M, eine Stadt sucht einen Mörder, der Christoph hat da geweint. Und bei James Bond auch, egal welchen.
Ne, aber hallo, bei Troja, ihr nennt sogar Troja, ja?
Das dachte das ich mir auch nicht. So. Da rastet der Christoph jetzt gleich aus beim Hören.
Ja, ich dachte dann auch so. Ich habe ja, glaube ich, noch gesagt, da kann man bestimmt irgendwo heulen, aber ich kann keine Szene benennen, weil ich.
Da gibt es mehrere Szenen. Da gibt's,
ich also habe den Film so lange nicht mehr gesehen.
Wo Achilles über seinen toten, wahrscheinlich ja mittlerweile sagt man ja Liebhaber, also da wurde es ja noch als Cousin dargestellt, klagt. Oder dann, wo der König Priam zu Achilles geht, um die Leiche seines toten Sohnes zu erbitten und selber weint. Also wer da nicht weint, der hat kein Herz. Also
ja, aber an keine dieser Szenen kann ich mich erinnern. Also das ist dieser Film ist in meinem Kopf einfach nur Brad Pitt springt auf Leute drauf und sticht ihnen Messer in den Hals und am Schluss ist irgendwas mit Leuten ganz vielen vor einer Mauer und den Rest habe ich vergessen. Da hätte ich nichts benennen können von diesen
Christoph, Szenen. Vielleicht kannst du dir vielleicht von deinem nächsten Bonustipp mal Troja wünschen, dass wir den endlich auch im Sneakwort besprechen.
Ja,
gute Idee, ja.
Da muss ich dir mal wieder gucken. Dann habe ich vielleicht auch diese Szenen wieder präsent.
Nee, da wären mir noch viele Filme eingefallen. Das war wirklich eine
da bist du heute noch unterwegs.
Vor der Herzrunde hatte ich auch am meisten Angst und es hat sich komplett bewahrheitet. Da habe ich einfach, das kann ich nicht. Also ich habe kein Herz und jetzt offiziell kein Herz. Das ist jetzt endgültig bestätigt und von daher hat es ja auch was für sich jetzt, wie es ausgegangen ist.
Ja, also ja. Die Wendeltreppe ins Nichts diese Woche oder nee, letzte Woche mit dem Bob als Gast. Grandios.
Genau, es ist die Folge 38, wenn man das nachschauen möchte, falls das hier irgendjemand später hört und die dann sucht. Mit unfassbaren Anrisstexten bei der Wendeltreppe.
Genau, diese Anrisstexte. Es ist so lustig.
Ja. Eine Emoji-Parade, sondersgleichen diese Anrisstexte, aber auch was da an Text drinsteht. Ich weiß nicht, wer von den beiden die formuliert, aber Hut ab. Nicht nur von der Episode, von allen, so das generell.
Ja.
Knaller.
Das stimmt.
Ein grandioses Konzept. Unbedingt Hörempfehlung.
Ja.
So, haben wir noch ein abschließendes Kapitel. In der vergangenen Woche gab es kein untergegangenes Wort der Woche, aber in der Woche davor gab es eins. Ich habe keine Ahnung, welches es war, aber ich habe mich auch betrunken in dieser Sendung, deswegen ist der Christoph jetzt dran.
Ja, ich habe es mir wieder nicht aufgeschrieben. Ich musste deswegen vorhin noch in die Sendung reinhören. Ich wusste zum Glück ungefähr, wo ich es gesagt habe und auch ungefähr, um was es ging. Es ging nämlich um Hinterkopf. Es ging darum, einen Hinterkopf zu zertrümmern oder dass mehrere Hinterköpfe zertrümmert wurden.
Was für grauseliche Filme haben wir denn geschaut?
Aber so, Guy Ritchie Filme. Das wusste ich noch, aber ich konnte es natürlich so rum nicht herausfinden, weil wenn ich nur das
so wie, heutige... Ja, irgendwas Kasten, gell?
Ja, genau, der Poetenkasten.
Ah, richtig, genau.
Aber so rum kann man es natürlich nicht googeln, ja? Wenn man sagt, ich möchte wissen, was Hinterkopf, wie Hinterkopf früher mal hieß. Ja gut, kriegt man vielleicht doch raus, wenn man gut googelt. Nee, aber ich wusste ungefähr, wo ich es gesagt hatte und deswegen habe ich es rausgefunden. Poetenkasten, genau. Heute habe ich es auch schon wieder benutzt, das Wort, im
Echt?
Hauptfilm. Ja.
Ja, ich habe es gehört.
Ich habe es nicht gehört. Tja. Und da hatte ich noch nichts getrunken. Boah, Leute, das war keine gute Idee heute. Das war echt keine gute Idee.
So ein Post, wie diese KIs machen, so, aufgewacht, keine Ahnung, wem diese Wohnung gehört. Wer ist diese Frau neben mir im Bett?
Ja, so. Da laufen zwei kleine Kinder rum. Was machen die denn hier?
Da wohnen kleine Menschen bei mir. Was ist da los? Ja, ich erwarte da einen Instagram-Post morgen früh, der ungefähr so aussieht.
Ich lasse das meine.
Mit so,
meine
so derangierten Haaren, das kannst du doch gut jetzt. Also da geht doch bestimmt was.
Wie meinst du das jetzt?
Dass du, nein, ich meine gar nicht. Ich muss zum Friseur übrigens. Wollte ich nochmal völlig beiläufig gesagt haben. Also, bei mir ist gerade ganz schlimm, ist ganz furchtbar. Egal, weiter im Text.
Was schauen wir nächste Woche? Der Christoph hatte jetzt 1,5 Stunden ungefähr Zeit, sich was auszusuchen.
In jedem Thema auch aktiv mitreden war. Deshalb ist die Frage, wie viel er zum Recherchieren
Wohin
kann.
Gehen wir denn, Christoph?
Wir gehen zu Disney.
Eieiei.
Und wir schauen einen relativ langen Film.
Ach, nicht schon wieder was Langes.
Der nicht der erste in seiner Reihe ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die anderen gesehen habt. Ich habe, glaube ich, nicht alle gesehen. Ich glaube, es ist nicht so wichtig. Und wir schauen nicht Fast and Furious.
Ja, das wollte ich jetzt gerade raten.
Warte kurz, ich muss mich gerade einloggen.
Ich glaube, es ist der vierte aus seiner Reihe, wenn ich mich... Wenn
was?
Ich glaube, ich habe nur zwei gesehen.
Der vierte einer Reihe, wo wir nicht die anderen gesehen haben?
Der mir sofort angezeigt
Disney Plus wird. Überträgt die Präsidentendebatte?
Ist morgen, glaube ich, gell?
Heute Nacht um 3.
Wow, cool.
Ah, das wird ja großartig werden.
Das wird auch großer Spaß.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch gar nichts.
Keine Ahnung?
Nee,
hau raus. Was gucken wir?
Und zwar, ich gebe noch einen Tipp. Das ist ein Remake und es gab schon mal ein Remake und das war mit Marky Mark. Na?
Das letzte?
Planet der Affen?
Ja, genau. Planet der Affen New Kingdom schauen wir.
Und okay.
24.
Ich glaube, ich habe den originalen alten Planet der Affen mal gesehen. Auch das ist 100 Jahre her.
Ach, und jetzt von dem Reboot hast du noch gar nichts gesehen?
Und von den neuen Sachen habe ich noch gar nichts geguckt. Das hat mich überhaupt nicht angeficht.
Also der erste war richtig, richtig gut. War sehr berührend und wirklich...
Ich finde das nicht mal her.
Den habe ich...
Schimpansen! Nee.
Den ersten, ich glaube, der hieß Prevolution, oder? Das war, glaube ich, der erste.
Kann sein,
den habe ich damals Leuten empfohlen, die überhaupt gar nicht, also die, glaube ich, noch keinen Planet der Affen Film gesehen hat und auch nicht auf die Idee gekommen wären, so einen Film zu sehen, und die fanden ihn trotzdem gut. Also es war wirklich ein richtig guter Film.
2 Stunden 27.
Ich glaube, es wird trotzdem Spaß.
Ja, aber der Godzilla war 2 Stunden 4, also soweit ist das ja auch wieder nicht weg, 23 Minuten mehr.
Das ist eine halbe Stunde länger, ja.
Ja, aber wenn du dafür gut unterhalten wirst.
Ich kann aber jetzt sonntagsabends keine Filme mehr gucken, weil jetzt Football wieder angefangen hat.
Das ist ein Du-Problem. Ich versuche nicht mal wieder einen kürzeren zu machen. Hier so ein, wie damals bei, als ich Black Mirror als Film vorgeschlagen
habe. Ja, sowas. Das war 42 Minuten. Ich muss auch sagen, unser Black Mirror-Film von heute in 42 Minuten wäre noch besser gewesen.
Ja, stimmt. Ich fand auch 10 Minuten konnten wir locker noch rausnehmen. Dachte ich mir auch. Nee, ich habe, es tut mir leid, ich habe keinen kürzeren gefunden, der irgendwie...
Was muss man denn wissen vorher, wenn man das jetzt guckt?
Oh ja, das wäre gut. Ich weiß nämlich nix. Der Bob, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht hier mit uns den Podcast, der empfiehlt immer auf YouTube zu googeln nach Planet der Affen New Kingdom, was man gesehen haben muss.
Everything you need to know before watching. Ja,
genau.
Genau. Ja, also werde ich auch tun, wenn das jetzt nichts wird. Was
Na, wie gesagt, ich habe von den 3 Filmen nur 2 gesehen. Also es geht grundsätzlich darum, dass eben so ein so ein genetisches Experiment so ein bisschen schief gelaufen ist und ein Haustieraffe, der halt Bewusstsein entwickelt hat und reden kann und sowas, dann irgendwann entwischt. Und das ist Caesar, der auch, glaube ich, hier wieder vorkommt und der dann eben im Wald Affen um sich schart und dann kommt es halt zu einer Revolution, weil die Affen halt der Meinung sind, ja, warum sollen wir die Erde den Menschen überlassen? Und dann werden die Affen, die genetisch verändert intelligenten Affen, sprechenden Affen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die alle miteinander sprechen, werden dann halt zur dominanten Spezies auf der Erde.
Aha.
Und da sind wir dann jetzt irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt ein Zeitsprung bei dem Film. Irgendwie so und so viele Jahrzehnte wieder später.
Jahrzehnte nach Caesars Herrschaft taucht ein Affe auf, um die Zukunft zu verändern. Ja. Also dramatischer wird es nicht mehr.
Genau.
Also es ist halt mal sehen, ob die CGI von den Affen besser aussieht als die von Godzilla.
Noch besser. Der hat einen Oscar gewonnen. Kann nicht sein.
Kann gar nicht.
Die Grundprämisse ist halt dieses, was wäre, wenn wir nicht die primäre Spezies auf diesem Planeten wären.
Es gibt auch immer noch Menschen.
Ja, ja, klar.
Ja, klar. Das ist ja das der Kernpunkt. Ich meine, jetzt hier in unserer Welt sind wir es ja auch nicht. Es sind ja die Kakerlaken. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Ich denke, wenn man
ist übernimmt gerade.
Genau, wenn man euch eure Nachrichten liest, dann ist es diese komische Spinne, die nichts kann. Nichts. Mein Gott.
Bob, du hast mittlerweile schon Kontakt gehabt, habe ich gehört.
Ja, ich bin der Nosferatu-Slayer hier schlechthin. Denn ich hab ausprobiert, was sie so macht, wenn sie von einer Schuhsohle getroffen wird. Und ich muss mich da dem Stefan anschließen. Die kann gar nichts. Also so eine Schuhsohle macht die einfach nieder.
Also sie ist halt groß und ekelhaft.
Das kann ich bestätigen.
Ja, mein Gott, aber es ist auch nur eine Spinne.
Nur eine Spinne.
Schon aus wie so eine Mini-Tarantel. Das ist schon ein bisschen fiesgarstig, das Viech.
Ja, aber mein Gott. Stellt man ein Glas drüber und dann kann die auch nichts machen. Steht, sitzt drin, guckt raus.
Die kann auch an Glas hochklettern übrigens.
Ja, aber wenn die im Glas drin sitzt, kann sie auch von mir aus hochklettern. Brauch ich nicht mal ein Tuch drauflegen.
Meine Frau hat gestern oder heute Morgen mir ein Video gezeigt, wie so jemand versucht, eine Spinne an der Wand in seinem Zimmer erst mit dem Glas zu fangen und dann wird er irgendwie entweder rutscht er ab oder irgendwie, jedenfalls geht das schief und dann lässt er das Glas fallen und schreit rum wie ein Irrer. Und dann versucht er das nochmal danach mit irgendeinem umgebauten Karton und da bewegt die Spinne sich dann kurz vorher und dann wird wieder rumgekrischen und das Ding rumgeschmissen und alles, also völliges Chaos. Boah, in diesem Zimmer.
Voll der Horror.
Und ich sag noch so, ja, schick das dem Christoph. Und also offensichtlich hat sie es nicht gemacht, wenn du das Video nicht gesehen hast. Ich hatte gehofft, sie tut's.
Aber nein, das ist nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Ich verstehe auch immer nicht dieses, was soll dieser Quatsch, diese Viecher mit dem Glas zu fangen. Also bei der Nosferatu-Spinne ist es halt doppelt unsinnig, weil erstens mal ist es halt eine invasive Art, gell? Also warum soll die unbedingt am Leben bleiben müssen? Und zweitens ist es halt eine Art, die bei uns nur in und an Häusern überlebt. Das heißt, die muss hier drinnen sein. Wenn die draußen ist, geht die ein. Deswegen hat die dann auch ein Bestreben, wieder zurückzukommen. Also ich werde da nichts am Leben lassen, was ich hier finde. Aber mal gucken. Also einer wird sterben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer. Die Spinne oder ich. Mal gucken.
Oh Mann, das ist absurd.
Ich glaube übrigens, die Nosferatu gilt nicht mehr als invasiv. Die ist jetzt irgendwie als
ja,
heimisch erklärt worden.
Ja, als ich es gesagt habe, war es mir natürlich klar, weil ich predige ja genau das. Das ist ja, wenn wir dafür sorgen, dass sich die Klimaten verschieben, dann müssen wir halt auch damit leben, dass diese Arten dann halt zu uns gehören. Gell? So ist das halt.
Ja.
Das heißt, du bereitest ihnen ein großes Willkommen. Du hängst Schilder auf. Herzlich willkommen, Nosferatu-Spinne. Komm neu. Ich setze dich
halt
in den Ofen.
Überall, gell? Also von meinem Bruder, der hat halt schon zweimal Kontakt gehabt zu einer. Und der Bob hat es von irgendwelchen Freunden erzählt und jetzt selbst. Und also ist die Einschläge kommen halt deutlich näher.
Also hier bei uns war es jetzt wirklich so richtig krass. Also ich habe es von einem befreundeten Pärchen hier, die wohnen keine 2-3 Kilometer von hier, Luftlinie. Die haben erzählt, meine Frau war da auch zu Besuch Und dann haben die erzählt, ja, da saß die gestern irgendwie da und da und dann am nächsten Tag hatten sie wieder eine und dann bekamen wir noch ein Foto, wo die an der Innenseite vom Rollladen saß, sodass man sie schön so durch die Glasscheibe fotografieren konnte und man sah auf dem Foto auch quasi die relative Größe zu so einer Rollladenlamelle. Und die hat die so mit der Beinspannweite locker überragt, die Lamelle von so einem üblichen Rollladen. Und war sie auf dem Foto halt zu sehen. Und diese Erzählung, so drei Sichtungen innerhalb von wenigen Tagen und mit Fotobeweis noch und allem. Und dann
ist wirklich beängstigend.
Hat es 3 oder 4 Tage gedauert und dann komme ich abends irgendwie, ich war irgendwo abends weg, kam ich nach Hause und dann schließe ich die Tür auf und alles war hell erleuchtet im Flur und im Wohnzimmer und überall. Und meine Frau lief rum und hat sofort irgendwie so, man sah ihr so einen angeekelten Gesichtsausdruck an und sie hat sich so ein bisschen geschüttelt, während sie
leicht mir panisch
auf mich eingeredet hat und ich hatte aber Kopfhörer in den Ohren und hatte überhaupt nichts
verstanden. Blablabla, die Frau redet, aber ich höre nichts.
Ja, genau. Und ich sehe jetzt, warte mal, ich muss da erstmal hier Schuhe aus und an, alles Dings und so.
Nein, lass die Schuhe an.
Ja, genau.
Und dann du brauchst sie zum Erschlagen.
Der erste Satz war, sie ist da, sie ist jetzt hier, oh mein Gott, sie ist hier. Und ich so, was, wovon sprichst du, was ist denn los?
Voll, so ein Monster-Movie.
Genau.
Sau lustig.
Und, die Spinne ist auf unserer Terrasse. Und natürlich war auch die Terrasse hell erleuchtet, hat sie alles Licht angemacht, damit sie da beobachten kann, ob das Viech sich bewegt. Und dann saß es da an der Wand. Ja, und dann bin ich da rausgegangen und habe es vernichtet und bin wieder reingekommen und dann war das gut. Aber danach wurde sofort beschlossen, dass jetzt
so
mehr...
Er ist so mutig.
Dass jetzt mehr... Was hast du beschlossen?
Spinne erschlagen.
Es wurde beschlossen, dass mehr Fliegengitter gekauft und installiert werden. Weil wir haben Fliegengitter tatsächlich an allen Fenstern auf der Sonnenseite des Hauses, damit man irgendwie nachts dort, oder ich weiß nicht, warum wir die haben, aber auf der Seite, jedenfalls auf der Seite haben wir das... damit man da Fenster aufreißen kann, sobald die Sonne da nicht mehr ist und diese aufgeheizten Zimmer lüften kann, ohne dass da Viecher reinkommen im Verlauf des Abends. Aber jetzt ist beschlossen worden, dass die restlichen Fenster, die das noch nicht haben, auch alle komplett mit Fliegengittern ausgestattet werden. Ja,
verständlich.
In der Ahnung oder Hoffnung, dass das irgendwie die Einwanderung dieses Viechs hier beschränkt in irgendeiner Form.
Also das muss ich ja zugeben, ist auch Teil des Grundes meiner Arroganz. Bei uns, wir haben halt auch überall Fliegengitter dran und da kommen sie halt nicht durch. Ja. Können sie von außen drauf sitzen und reingucken und dann winke ich fröhlich und dann schnicke ich von innen einmal entgegen und dann fliegen sie durch die Gegend. Aber rein kommen sie nicht.
Lässt mich so halb am Leben bleiben.
Am Leben
bleiben. Halb am Leben bleiben.
Das ist eine Spinne, mein Gott.
und giftig. Dass ich eben weiß, dass wir auch gute Fliegengitter haben in alle Richtungen.
Jetzt mal, eure Fliegengitter sind gut, zweifelsohne. Aber in eurem Haus, also ich meine, unten im Keller laufen irgendwas, weiß ich, was für Getier rum und die Wände sind.
Der Dungeon ist der Dungeon.
Ja, genau. Also ich meine, da musst du erstmal noch eine Spinnenschleuse in die Kellertreppe einbauen.
Also haben wir. Da haben wir, ist auch so ein Dings drunter, so eine Bürste drunter. Aber ja, der Keller ist nicht ganz dicht, da hast du recht, da sind Stellen, aber der ist auch schon dichter geworden, als er früher war. Also der ist... im Keller sind schon hin und wieder Spinnen, aber nicht sehr häufig. Also ich sehe.
Aber ihr hattet halt auch Nager im Keller, die können dann die Spinnen auffressen.
Ja, haben wir aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Die haben wir auch Mittel und Wege dagegen entwickelt, dass die nicht mehr reinkommen. Also ich mache mir da keine Illusion, da kommen natürlich immer noch Spinnen rein. Aber Also ich sehe nicht viele. Das ist wirklich sehr extrem selten, dass ich mal eine Spinne da unten sehe. Und ich habe mich jetzt auch mittlerweile auch belesen, was gegen diese Spinnen hilft. Und zwar einerseits sprechen die Leute von verschiedenen ätherischen Ölen. Habe ich jetzt noch nicht mit hantiert. Aber es gibt eine Spinne, die solche großen Jagdspinnen jagt. Ich habe da auch schon... YouTube-Videos mir angeschaut, wie die solche großen Winkelspinnen zerlegt, die ja auch nur unwesentlich kleiner sind als die Nosferatu-Spinnen. Ich glaube, zum Teil sogar größer. Das ist die große Zitterspinne. Das ist eine andere Spinne, die aber nicht so ekelhaft ist. Und deswegen habe ich jetzt bei uns auch die die Devise ausgegeben, also die großen Zitterspinnen, überhaupt die Zitterspinnen, die sind Nützlinge, die dürfen bleiben bei uns. Was natürlich völlig absurd ist, dass ich jetzt hier Spinnen gegen Spinnen aus...
Das ist doch schön.
Das ist tatsächlich gute Information, weil Zitterspinnen habe ich reichlich in der Wohnung.
Ja, wir haben auch die, das sind doch diese dünnbeinigen, die mit so einem dicken Po sind.
Ja, genau.
Genau, die, sind die dünnbeinigen, aber eben nicht mit einem Körperglied, sondern eben zwei so Körperglieder mit so einem, genau, wie du sagst, mit so einem dicken Po.
Ja, genau. Oh ja, die haben wir auch, und ich weiß auch noch drüben, früher in meinem Jugendzimmer hatte ich auch mal so eine und die hatte halt diese anderen dickbeinigen mit dem Kreuz drauf immer kalt gemacht.
Ja, genau.
Die bauen ein Netz und die anderen laufen da rein und dann können die halt nichts mehr.
Genau. Und dann werden zum Teil mit Spinnfäden aktiv beschossen. Also die werden da gibt's geile YouTube-Videos, wo sie eben diese großen, ekelhaften, schwarzen Trichterspinnen so die Beine dann fesseln, indem sie sie mit Spinnfäden beschießen. Das ist echt geil.
Yeah!
Die sind ja viel kleiner, gell? Aber ja, egal. Ja, also die dürfen bleiben. Das sind jetzt meine Freunde.
Der Christoph hat Spinnen als Freunde. Also
hier passieren noch Sachen. Ja, diese großen Zitterspinnen, das ist ja cool, dass ich das jetzt erfahre von dir, weil die habe ich reichlich und die sitzen bei uns auch so meistens unter der Decke irgendwo und da wir
ja die bleiben hohe Decken haben. Stören ja da genau. Keinen eigentlich. Ne?
Und wir haben auch schon zugeguckt, so beim Abendessen, wie die dann irgendwie so eine, es gibt irgendwie so eine Jahreszeit, da kommen hier ganz viele von diesen, wie heißen die, Stinkeviecher, die man nicht zerkloppen soll?
Wanzen,
richtig. Da gibt es eine Art, die hier irgendwie aus dem Wald scheinbar kommt oder wie auch immer, jedenfalls seit wir hier am Waldrand wohnen, haben wir die vermehrt dann in einer bestimmten Jahreszeit und manchmal kommen sie halt auch in die Wohnung. Und da haben wir schon zugeguckt, wie die große Zitterspinne so eine Wanze, die ja auch deutlich größer ist eigentlich als die.
Ja.
Also wenn du jetzt bei der Zitterspinne nur auf den Körper guckst und die Beine mal außer Acht lässt, ist sie ja winzig.
Ja, was die Masse angeht, gell? So eine
Wanze, genau.
Eine richtige Masse.
Genau, und dann schnappt die sich die Wanze. Und dann kamen zwei Spinnen und haben die dann so eingewickelt und dann auch irgendwie scheinbar gefressen. Und irgendwann ist dann so, Teile der Wanze sind dann von der Decke gefallen. So, die haben sie zernagt oder irgendwie.
Das ist auch lustig, wenn du an so einem unauffälligen Ort so eine Spinne irgendwo an der Wand sitzen hast und drunter ist dann plötzlich so ein riesiger Haufen Dreck. Du wunderst dich, wo kommt das denn her? So, die Freunde da oben haben wieder irgendwelche Insekten gefressen. Na gut, sei ich gestattet.
Genau, das ist echt krass. Im Urlaub habe ich jetzt tatsächlich neu, als wir da in Dänemark waren, eines Abends kam meine Tochter dann nochmal angelaufen. Sie kann nicht schlafen, in ihrem Zimmer ist eine Mücke. Und dann habe ich das Licht angemacht und war halt schon so ein bisschen genervt, weil es war eigentlich sauspät und die sollte längst schlafen. Aber gut, okay, dann gucken wir nach der Mücke. Und dann haben wir geguckt, so weiße Wände zum Glück, relativ wenig Möbel, dann müsstest du sie ja eigentlich irgendwo sehen, wo sie dann vielleicht mal sitzt. Tatsächlich nach kurzer Zeit fliegt irgendwas um meinen Kopf rum und ich sehe die Mücke und verfolge die so mit den Augen und sehe, wie sie nach oben steigt, wo ich nicht mehr hinschlagen kann, oben Richtung Decke an die eine Stelle und plötzlich, meine Tochter stand neben mir und wir haben beide dieser Mücke nachgeguckt und ich wollte noch irgendwie sagen, behalt die mal im Auge, ich hole eine Fliegenklatsche oder irgendwas, damit ich da oben hinschlagen kann. Und während wir da so hochgucken und dieser Mücke nachfolgen, sehen wir, wie die in ein Spinnennetz reinfliegt, hängen bleibt, sofort kommt die Spinne angelaufen und fängt an, die einzuwickeln. Und dann gucken wir beide so, okay, Thema erledigt. Kannst du nicht Licht aus Tür.
Sehr gut.
So, da habe ich noch nie mit eigenen Augen zugeguckt, bis zu diesem Moment, dass ich das jetzt mal wirklich diesen Vorgang gesehen habe, wie die reinfliegt und dann hängen bleibt und die Spinne angelaufen kommt. Ja, von daher, also meine Tochter hat das jetzt mit eigenen Augen gesehen und hat diese Sache mit der Wanze damals auch gesehen. Und ist auch völlig überzeugt von, ja, das sind unsere Freunde, die dürfen da an der Decke wohnen, die machen Sachen für uns.
Sehr gut. Ja, ja, aber so kann man es umgehen, die eigene Angst auf die Kinder zu übertragen. Das ist schon cool.
Ja.
Ja, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ja, mein Vater, der große Angst vor Spinnen hat, inklusive Regenwürmer. Also alles, was nicht Spinnen, Schlangen.
Schlangen, das ist meine Frau auch gut mit dabei.
Schlangen, aber auch eben ein Regenwurm. Das ist genau. Es könnte eine Python sein oder ein Regenwurm. Gleiche Panik.
Okay.
Und krass. Wir haben davon nie was erfahren und ja, mein Gott, also mir macht das alles nichts aus.
Hat also funktioniert, ja.
Ja, genau. Und deswegen ich habe ja keine Furcht vor Spinnen, also jetzt. meine aber Kinder schon sammeln. So, oh nee, muss nicht sein. Aber unsere Kinder so, oh, guck mal, das ist eine Spinne. Und die Freundin ist noch krasser, die dann eben ankommt und so eine Spinne an der Hand hat. So, packt eins von den 8 Beinen und trägt es durch die Wohnung und so. Hier, guck mal, ich habe die Spinne gefunden. So, okay, alles klar.
Meine Kinder sammeln sowohl Regenwürmer als auch Schnecken.
Die landen jetzt bei uns immer auf dem Kompost. Der Christoph hat gesagt, die Schnecken sitzen immer auf dem Kompost, deswegen tragen wir die dahin. Okay, mach das.
Also einmal haben sie Nacktschnecken im Wald gesammelt.
Auch?
Und haben die vom Weg getragen und in den Waldboden wieder gelegt, damit die nicht überfahren werden von irgendwelchen Fahrradfahrern. Und das haben sie halt so 20 Minuten lang gemacht. Teilweise gibt es da Fotos, geil. Die hat meine Frau geschossen, wo mein Sohn in jeder Hand 4 Nacktschnecken hat und die dann da irgendwie hinbringt. Und dann sind die nach Hause gekommen und dann haben wir versucht, die in die Hände zu waschen. Das kannst du ja mal komplett vergessen. Kannst du
vergessen.
Ja. Nacktschneckenschleim ist halt noch schlimmer als der von diesen Hausschnecken. Und wenn die danach halt dann noch Waldboden angefasst haben und an dem Nacktschneckenschleim dann noch der Waldboden dranhängt, also wir haben mit Seife und Bürste auf diesen Händen rumgeschrubbt und haben es nicht wegbekommen. Am Schluss habe ich dann diese komische Waschpaste aber das wollte ich nicht auf die Kinderhaut schütten. Aber diese Waschpaste, die du so als Automechaniker, wo so Sand mit drin ist, kennt ihr die?
Oh, das ist ja fies. Oh ja, das. Ja, mechanisch ist eine gute Idee, ja.
Und das hat dann, also die hatte ich noch so aus Zeiten, aus denen ich an alten Autos und Motorrädern rumgeschraubt habe.
Als du Automechaniker warst in deinem alten Leben.
Nein, aber ja, ich habe an meinem Motorrad schon hin und wieder Sachen selber gemacht und aus dieser Zeit hatte ich das noch irgendwo und es befand sich halt in diesem Schrank mit den ganzen Putzmitteln und habe ich das da rausgefummelt und das haben wir dann benutzt und tatsächlich, das hat dann in Verbindung mit der Bürste, danach waren die Hände wieder sauber. Aber anders haben wir es nicht runtergekriegt. Also mit herkömmlicher Handseife und einer Bürste kriegst du es nicht ab. Ja. Schnecken.
Ah ja.
Fieses Zeug.
So.
Ja, machen wir einen Deckel drauf auf die Sendung, oder?
Bevor es 2 Stunden werden. Außerdem möchte Christoph uns gleich noch eine lustige Geschichte erzählen, wie ein alter Freund ihn besucht hat, den er gar nicht haben wollte.
Ja, genau. Die Geschichte ist offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit, deshalb müssen wir euch jetzt leider rausschmeißen,
liebe Hörerinnen und Hörer. Wie sehr ich mich ärgere, wenn ich in, weiß nicht, 2 Monaten, 3 Monaten diese Sendung höre und mir denkst, Alter, was war das für eine gute Geschichte? Jetzt habe ich die schon wieder vergessen. Aber gut.
Tja. Das wird dann wohl so sein.
So ja. Spektakulär ist sie gar nicht.
Wahrscheinlich. Na gut. Wir freuen uns jetzt jedenfalls auf diese Geschichte. Und lass mich doch mal abmoderieren jetzt.
Entschuldigung.
Und ihr freut euch auf die nächste Ausgabe. Ansonsten, wenn ihr zwischendurch noch Content braucht, hört ihr die Treppe.
Unbedingt.
Und nächste Woche sprechen wir über Kingdom of the Planet of the Apes. So heißt es hier auf meinem Bildschirm. Und wir danken fürs Zuhören. Kommentare wie immer auf sneakpoop.de. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.